Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat April 2014 publizierte Rede ist eine weitere Kostbarkeit aus dem Jahr 1957. Sie wurde von Professor Dr. Anton Vögtle zum Thema »Die anfängliche Entfaltung der Kirche und des Kirchenbewusstseins in der apostolischen Generation« am 14. April 1957 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über »Jesus und die Kirche – neutestamentliche Besinnung auf die Ursprünge der Kirche« in Neckargmünd gehalten. Vögtle war der einzige Referent auf dieser Tagung, die am Samstag, den 13. April 1957, mit seinem ersten Vortrag über die Kirche als Intention, Verheißung und Stiftung Jesu begann. Dieses Referat wurde von der Universitätsbibliothek Freiburg als Rede des Monats November 2013 veröffentlicht. Ist Christentum notwendig Kirchentum? So lautete eine Leitfrage des Wochenendgesprächs in Neckargmünd. Zitat: Jeder Schrein ist auch Hülle. Das Zeichen, und Zeichen ist die Kirche, weist hin auf seinen Sinn, indem es über sich selbst hinausweist. So führt sich das Ärgernis an der Kirche zurück auf das Ärgernis an Jesus selbst, am fleischgewordenen Wort. Und schließlich steht die Kirche noch nicht in der Herrlichkeit des offenbaren und vollendeten Reiches, sondern auf dem Kreuzweg der demütigen Hoffnung. Zitat Ende.
Herren, die Überleitung ist also hergestellt. Wie stellt sich nun diese Kirche dar in ihren ersten Anfängen, in ihrer ersten extensiven und intensiven Entfaltung, und zwar in der ersten Generation, in der Zeit, in der die dem historischen Jesus nächststehenden, die Apostel als Augen- und Ohrenzeugen und Beauftragte des irdischen und auferstandenen Jesus, als die vom Auferstandenen unmittelbar beauftragten Apostoloi gesandten, den ihnen zuteil gewordenen Auftrag ausüben. Welches sind die Wesenselemente dieser Kirche? Wie versteht sie sich selbst? Das ist also, wie Herr Direktor gut ausführte, eine historische Frage, die ich als Exeget hier historisch zu beantworten habe. Das heißt, ich darf nicht einfach hergehen und sagen, so versteht die Kirche sich selber, das sagt die Kirche im heutigen Grade der Entwicklung, der Entfaltung, der Auseinanderlegung, des reflexiven sich bewusst werden, nicht wahr? Ihres Wesens, das ja nicht abgeschlossen ist und notwendig nicht abgeschlossen ist, der Heilige Geist wirkt weiter, nicht wahr? Das eine Christusgeheimnis, um das es ja geht, von dem die Kirche ja nur ein Teil ist, die Realisierung dieses Christusgeheimnisses in dieser Welt, nicht wahr? Das wird immer weiter gewissermaßen entfaltet. Aber es bleibt immer dieselbe Kirche, nicht wahr? Die Frage ist so gewissermaßen, nicht wahr, vom Historiker festzustellen, ist eben diese Kirche embryonal da, nicht wahr? Beziehungsweise auch schon die Entfaltung, nicht? Und deshalb setze ich eben als Exeget, das ist meine spezielle Aufgabe in der Theologie, deshalb heißt ja auch die Exegese die Ancilla-Theologie, die Dienerin der Theologie. Ich habe nie das letzte Wort, kann es nie haben, nicht wahr? Und deshalb nicht, weil ja die Schrift ja selber nur ein teilweiser Niederschlag der Verkündigung der Kirche in der apostolischen Zeit ist, nicht wahr? Aber immerhin, es ist nun einmal ein teilweiser Niederschlag, die älteste schriftliche Quelle. Und deshalb habe ich eben als Exeget auch dem Dogmatiker den Stoff zu liefern, nicht wahr? Die Beweisgründe für die rein wissenschaftliche Begründung des Dogmas, nicht? Ich setze also als Exeget, wie der Herr Direktor auch gut ausführte, den inspirierten Charakter der Schriften voraus, nicht wahr? Und muss natürlich, weil ich ja immer die Frage beantworten muss, was wollen die Schriften sagen, ihre literarische Gattung berücksichtigen. Und die der Evangelien ist eben nun einmal eine andere als etwa der Apostelgeschichte und der Briefe. Nun, diese historische Frage, die können wir naturgemäß so weit und nur so weit beantworten, als die uns zur Verfügung stehenden Quellen ihrer Zahl, Art und Zielsetzung nach hergeben. Das ist ja ganz logisch, nicht? Rein historisch. Und über diese Quellen müssen wir uns deshalb vornherein klar werden. Weder die einzelnen Schriften, meine Damen und Herren, des Neuen Testamentes, noch ihre Gesamtheit wollen eine erschöpfende Darstellung der Entstehung des Christentums geben, seines Glaubens, seiner Lehre im ersten Jahrhundert. Das ist eine geschichtliche Tatsache, die natürlich sehr wesentlich ist für die katholische Glaubensregel. Diese Schriften sind samt und sonders Gelegenheitsschriften, beziehungsweise Schriften, die zu einem konkreten Zweck geschrieben sind, für eine bestimmte Situation und einen bestimmten Leserkreis. Also sie sind ihrer Art nach eben, wenn ich so formulieren darf, ein zufälliger und ja nur teilweiser Niederschlag der lebendigen Kirche. Sie sind ja selber von vornherein nur hervorgewachsen aus der lebendigen Kirche, die ja war und existierte und Sakramente spendete schon Jahrzehnte, bevor überhaupt nicht war das älteste Stück des heutigen Neuen Testamentes geschrieben wurde, nämlich der erste Thessalonicher Brief, war die Kirche schon 20 Jahre da. Und zwar, weil das Christentum eben von vornherein nie eine Buchreligion war. Und bekanntlich hat es, wie Sie ja wohl wissen, 400 Jahre gebraucht, bis der sogenannte Kanon des Neuen Testamentes fertig war. Das heißt, bis die Kirche erklärte, Ende des 4. Jahrhunderts, diese 27 Schriften, nicht wahr, sind heilige Schrift, gehören zum Neuen Testament und alle anderen nicht. Schön. Ausgesprochene Gelegenheitsschriften sind die ältesten Schriften des Neuen Testamentes, die Paulusbriefe. Nicht? Der älteste, der erste Thessalonicher, ist wohl zu Anfang des Jahres 52 geschrieben, nicht wahr? Dann bis zu seinem Tod. Nicht wahr? Das sind Gelegenheitsschriften, die einen persönlichen Besuch, eine mündliche Stellungnahme zu bestimmten Fragen, Schwierigkeiten, Gefahren ersetzen. Das gilt aber auch von den übrigen Schriften, auch von der sogenannten Apostelgeschichte, die man ja gerne übertreibend als die erste Kirchengeschichte bezeichnet, nicht? Aber jetzt kommt wieder die literarische Gattung, nicht wahr? Das hat unter anderem vor allem mein Lehrer, der Freiburger Professor Wickenhauser, sehr gut herausgearbeitet, schon vor 20 Jahren. Diese Apostelgeschichte setzt sich nicht einfach zum Ziel, eine Geschichte der Kirche des apostolischen Zeitalters zu schreiben. Das Buch müsste sonst viel dicker sein, sonst müsste das Buch überhaupt auch von den übrigen Aposteln handeln. Faktisch handelt es ja nur in der ersten Hälfte der Jerusalemer Urkirche von Petrus im Wesentlichen, nicht wahr? Und dann in der zweiten vom Missionswerk des Paulus. Aber über die Taten der anderen Apostel erfahren wir faktisch nicht. Das Buch, das ist für einen ganz bestimmten religiös-praktischen Zweck geschrieben. Nämlich zu zeigen den Siegeslauf des Evangeliums, Kraft des Heiligen Geistes durch die damalige Welt, nicht wahr? Das ist seine praktische Zielsetzung. Deshalb treten hier meinetwegen Schattenseiten zurück, die wir kennen aus den Paulusbriefen. Der ganze Kampf, nicht wahr, mit dem Judaismus um das Gesetz und so weiter, nicht? Oder Sie müssen sicher mal damit wir uns darüber klar werden, dass das eine absolut bruchstückhafte Darstellung der Geschichte der Urkirche ist und dass wir nie sagen dürfen, ja, da steht nichts in der Apostelgeschichte, also hat das auch nicht existiert in der Kirche. Machen wir uns klar, an die 3 Jahre wirkt Paulus mit großem Erfolg in der Weltstadt Ephesus, nämlich zwischen 54 bis 57. Ja, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, dann ist von diesem Wirken in Ephesus in 2, 3 Episoden erzählt. Ja, meine Damen und Herren, da ist doch viel mehr passiert in 3 Jahren, das ist ja klar. Nicht? Nur als Beispiel. Oder wenn wir vergleichen die Paulusbriefe, nicht wahr? Dann erfahren wir davon so vielen Dingen aus diesen Briefen, von denen eben in der Apostelgeschichte entsprechend ihrem begrenzten Zweck, bitte, das ist das, was der Heilige Vater und unser Herr Direktor betonen, nicht wahr, der literarische Gattung. Die neutestamentlichen Schriften sind also sicher ein bruchstückhafter Niederschlag dessen, was geschah, was auch verkündet, gelehrt und geglaubt wurde. Schon deshalb ist nicht zu erwarten, dass eine im Wesentlichen statistische Bestandsaufnahme der neutestamentlichen Aussagen im Allgemeinen und der über die Kirche im Besonderen zu einem ganz durchsichtigen, systematischen, einheitlichen Ganzen führt, zu einer alle Momente zusammenfassenden und systematischen Kirchenlehre, wie wir sie in einem modernen Katechismus oder einem dogmatischen Lehrbuch finden, nicht wahr? Ganz abgesehen davon, dass sich die reflexive Entfaltung selbst ja noch in den Anfängen befindet, wie wir gleich hören. Aber immerhin geben die Quellen genug her, um doch hier die Grundzüge eines Bildes der apostolischen Kirche zeichnen zu können. Und ich glaube, ich muss zunächst einfach die allerwichtigsten Daten, sozusagen die äußeren Daten, dieser Entwicklung, dieser Geschichte der Kirche hierin vorführen, weil ich das doch wohl nicht einfach voraussetzen darf. Also von den Anfängen bis zum Ende der apostolischen Zeit, es ist im Weg die Entwicklung zur universalen Heilsgemeinde, zur Weltkirche, zur katholischen Kirche. Die Entwicklung setzt ein in Jerusalem, als Mittelpunkt der geschichtlichen Entwicklung. Selber ja bestimmt, das alte Zentrum der alten Heilsordnung von Jesus, wo die Jünger den Geist zu erwarten haben. Das darf ich rascher machen, weil das ja konkret ist und leichte Kost. Am jüdischen Pfingsttag, wahrscheinlich war es erst Pfingsten des Jahres 30 nach Christus, ist die von Jesus noch zu seinen Lebzeiten de jure begründete Kirche de facto ins Leben getreten als eine in dieser Welt sich entfaltende Größe. Die Herabkunft des von Jesus verheißenen Heiligen Geistes war von sinnenfälligen Zeichen begleitet, darunter einem geistgewirkten, wunderbaren, ekstatischen Reden der Apostel, das sich nicht der gewöhnlichen menschlichen Sprachformen bediente, also aramäische, zent, griechisch etc., von den Glaubenswilligen aber, wie ihre Muttersprache verstanden wurde. Durch dieses Sprachwunder des Pfingstfestes kam die Aufgabe der eben ins Dasein tretenden Kirche symbolisch zum Ausdruck, allen Zungen und Sprachen, die ja von den Diaspora, Juden und Proselyten, die zu Pfingsten nach Jerusalem kamen, aus verschiedenen Nationen repräsentiert wurde, also die Aufgabe, allen Zungen und Sprachen die Heilsbotschaft zu verkünden. In diese Aufgabe ist die Kirche, sind die Apostel sozusagen langsam, nur Schritt für Schritt hineingewachsen. Sie wenden sich mit der Christusverkündigung, die an Pfingsten mit der Deutung der Geistsendung beginnt, zunächst nur an Juden, also an die Glieder ihres des bisherigen alttestamentlichen Gottesvolkes, dem ja, das ja auch den ersten Anspruch auf das Heil hatte, ein Anspruch, den ja Jesus so ausdrücklich respektiert. Die Kirche war also zunächst Judenchristen. Nicht nur, weil es Juden waren, ihre Glieder, sondern auch in einem tieferen Sinne. Die Apostel mit den anderen Christusgläubigen der Jerusalemer Urgemeinde wissen sich sehr wohl von Anfang an als eine besondere religiöse Gemeinschaft, eine neue Heilsgemeinde, begründet durch den Glauben an Jesus als den durch die Auferweckung von Gott bestätigten Messias, durch die Taufe auf den Namen dieses Messias Christus Jesus, welche Sündenvergebung und den Empfang des Heiligen Geistes einschließt, wodurch man vor dem in Welde erwarteten Gericht errettet wird und die Wiederherstellung aller Dinge, also der vollen Offenbarung des Gottesreiches teilhaftig wird. Sie versammeln sich auch kateukon, das heißt in Privathäusern zu gottesdienstlichen Versammlungen mit religiöser Erweisung der Gläubigen durch die Apostel, mit Almosenspende an die armen Gemeindemitglieder, mit gemeinsamen Mahlzeiten und Gebeten, so gut wie sicher. von Anfang an als Zentrum mit der Feier, neben dem einem Sättigungsmahl, mit der Feier der heiligen Eucharistie, woraus die aramäische Urform des Eucharistieberichtes schließen lässt, vor allem auch 1 Korinther 15, wobei man bemerken muss allerdings, dass der in der Apostelgeschichte und anderswo verwendete Ausdruck Brotbrechen nicht ohne weiteres uneingeschränkte Feier der Eucharistie bezeichnet. Bei jeder Mahlzeit, jüdischen Mahlzeit, wurde das Brot gebrochen und so weiter. Und es werden ja auch Mahlzeiten in der Apostelgeschichte berichtet, zum Beispiel im Schiff, nicht wahr, die ja sicher nicht sakral waren, also nicht die Feier der Eucharistie. Aber wie gesagt, ganz davon abgesehen, darf das als Fest stehen. Schön. Also, obwohl also in dieser Weise von Anfang an diese Urgemeinde, die damals ja zusammenfiel mit der Kirche, sich als die neue Heilsgemeinde fühlte, mit ihrem eigenen Kultmysterium, eben der Feier des Erlösertodes Christi, so ist gleichzeitig zu sagen, dass diese Jerusalemer Urkirche sich noch keineswegs in einem Gegensatz zu Tempel und Synagoge wusste, zur bisherigen ererbten alttestamentlichen Lebensordnung. Ich kann immer hier jetzt die einzelnen Belege natürlich nicht aufführen, sonst kommen wir an kein Ende. Mit den übrigen Jesusgläubigen beobachteten die Apostel die levitischen Reinheitsgesetze, also Speisegesetze, so wie sie es gewohnt waren. Das gehörte eben einfach zu ihrer väterlich ererbten Frömmigkeit. Sie richteten sich nach den jüdischen Gebetsstunden, nicht wahr? Sie gehen brav und schön im Tempel, nicht? Sie beteiligen sich am Besuch und am Gottesdienst des Tempels, wie x-mal, viele Male bezeugt wird. Und Jakobus, der seit dem Jahre 44 eine Art monarchischer Leiter der Jerusalemer Urgemeinde ist, erklärt nach Apostelgeschichte 21,20, dass die zahlreichen jüdischen Gläubigen alle eifrige Beobachter des Gesetzes, nämlich des mosaischen Gesetzes, der mosaischen Lebensordnung seien. Zur Ausbildung der Weltkirche. Zur Loslösung aus der engen Verbindung mit dem Judentum, also der Einbeziehung der Heiden in die neuen Heilsgemeinde, bedürfte es einer Reihe neuer, natürlicher und übernatürlicher Anstöße. Die wichtigsten drei muss ich hier vorführen. Erstens, die Spannung zwischen Hebräer und Hellenisten, die menschlich gesprochen für die junge Kirche schicksalhaft wurde. Hebräer waren die in Jerusalem und Palästina einheimischen Judenchristen, zu denen die Urapostel selbst gehörten, also die Zwölfe. Hellenisten sind die aus der Diaspora zugewanderten gläubigen Juden und Proselyten, die Griechisch sprachen. Ich glaube, mit Rücksicht auf die Herrschaften, ja, vielleicht den Ventilator. Oder ist nicht nötig? So, noch nicht. Gut. Wenn es die Herrschaften noch nicht mehr nötig finden. Also Hellenisten sind die aus der Diaspora zugewanderten gläubigen Juden und Proselyten, die Griechisch sprachen und die es allem nach von Anfang an in der Urgemeinde gab. Und diese Hellenisten beschwerten sich gegenüber den Hebräern, ihre Armen, besonders ihre Witwen, würden bei den täglichen Mahlzeiten benachteiligt, wohl bei abendlichen Mahlzeiten und Essensausgaben für den folgenden Tag. Die Apostel halfen ab durch die Bestellung von 7 Armenpflegern, die von der Gemeinde gewählt wurden. Manchmal pflegen sie Diakone zu nennen, aber das ist sehr fraglich, ob dieser Ausdruck passt. Jedenfalls durch diese Armenpfleger, die wohl lauter Hellenisten waren, sicher ihr Exponent, Stephanus, auch Philippus, wurde das hellenistische Element, also das freiheitlichere Element der Urgemeinde bedeutend gestärkt, damit die geringere Einschätzung von jüdischem Tempeldienst und der Gesetzesfrömmigkeit und der starke Trieb zur Propaganda ohne die nationalen und religiösen Hemmungen des einheimischen palästinensischen Juden, nicht? Denn die waren von der Diaspora her, vom Leben unter den Heiden seit Generationen, das war naturgemäß freier der Frömmigkeitspraxis gegenüber gestanden. Die Volksführer, besonders die maßgebende Partei der Pharisäer, erkannte in dieser jungen, wie wir uns im Ganzen als verhältnismäßig stillen, also ich muss sagen, nicht revolutionären Gemeinschaft der Jesusgläubigen denken müssen, sie entdeckten in dieser jungen Kirche nun den Geist der Kritik Jesu an der Gesetzesfrömmigkeit und am Kult und verfolgten für einige Jahre wenigstens vorwiegend den hellenistischen Teil der Jerusalemer Urgemeinde, nicht wahr? Diese Aktivisten, während die hebräischen Gemeindemitglieder unter der Führung der Apostel, die selber ja Hebräer waren, unbehelligt in Jerusalem blieben, wie man aus Apostelgeschichte 18,1 schließt. Die Seele dieser ersten eigentlichen Christenverfolgung, die sich an die Steinigung des Stephanus anschloss und bei der die Christen wohl im Allgemeinen nicht hingerichtet wurden, wohl aber verhaftet, gegeißelt und vertrieben, das Jus Clavii, das Recht der Todesstrafe, stand ja ohnehin bei den Römern, deshalb konnten da größere Hinrichtungen ja in größerer Zahl schon gar nicht erfolgt sein. Die Seele war der Rabbi und Pharisäer Paulus aus Tarsus, Shaul mit seinem semitischen Namen, der ja selbst davon berichtet, Galater 1,13, 1 Korinther 15,9 und Apostelgeschichte 9,2, die Christen bis nach Damaskus aufspürte. Die positive Folge dieser Flucht der hellenistischen Christen war der erste Schritt zur Heidenmission, nämlich die Ausbreitung der Botschaft in den Landgebieten von Judäa und Samaria, Apostelgeschichte 8, 1 bis 4, bis nach Phönizien, Zypern und dem nördlichen Syrien, wo die syrische Hauptstadt und Großstadt Antiochia rasch zum zweiten Mittelpunkt des Christentums nach Jerusalem wurde, Apostelgeschichte 11,22-23, und zum Ausgangspunkt der Heidenmission großen Stil, also Antiochia. Denn diese antiochenische Gemeinde, die erste aus Juden und Heidenchristen bestehende Gemeinde, in der nebenbei die Christusgläubigen zuerst auch wohl von gegnerischer Seite Christen genannt wurde, wörtlich Christianer, das heißt Parteigänger des Christus, so wie Pompeianer etc. Während sie selbst aber die Christen weiterhin sich zunächst ja nicht Christen nannten, nicht wahr? In diesem Jahr zunächst etwas despektierlich gemeinten Sinne, sondern sie nennen sich ja weiterhin Brüder, Jünger, Heilige, Gläubige, Erwählte. Also diese erste jüdisch-judenchristlich-heidenchristliche Gemeinde, Großstadtgemeinde, organisierte später das erste größere Missionsunternehmen, in dem sie Barnabas und Paulus nach Zypern und Kleinasien aussandte, Apostelgeschichte 13. Es ist die sogenannte erste Missionsreise, die in die Zeit zwischen 45 und 49 nach Christus zählt und wohl 2 bis 3 Jahre dauerte, Apostelgeschichte 13 bis 14. Nach der Apostelgeschichte ist die Taufe des Hauptmanns Cornelius in Caesarea, das große Ereignis einer Aufnahme eines Heiden in die Kirche, weil Petrus dort infolge eines unmittelbaren göttlichen Eingreifens durch das gleichnishafte Gesicht über die Gleichberechtigung von Juden und Heiden in der Heilsökonomie die Taufe eines Heiden und seiner Familie vollzieht und auch die nachträgliche Billigung der Jerusalemer Urgemeinde erwirken kann. Apostelgeschichte 15,7-9. Als weiterer Schritt zur Weltkirche ist zu nennen die zweite blutige Verfolgung der Kirche unter dem König Herodes Agrippa dem I. Die Verfolgung war wahrscheinlich so im Jahre 44 und die hat sich vor allem nach auf Jerusalem beschränkt und hier auf die führenden Männer, also die Urapostel, die Zwölfe. Diese Verfolgung, der Apostel und Zebedaide Jakobus zum Opfer fiel, entging Petrus durch wunderbare Errettung. Apostelgeschichte 12,1 folgende. Wohin Petrus ging, nachdem er und wo er sich von jetzt an überall aufhielt, das wissen wir nicht. Denn die Angabe Apostelgeschichte 12,17, dass er an einen anderen Ort ging, woraus man gern einfach geschlossen hat, nicht wahr, anderen Ort, selbstverständlich Rom und gleich Rom. Diese Angabe, Apostelgeschichte 12,17, dass er an einen anderen Ort ging, dieser lässt sich wohl nur entnehmen, dass er sich dem Herrschaftsbereich des Herodes und damit dieser Verfolgung entzog. Jedenfalls treffen wir Petrus wenige Jahre nach dieser Flucht wieder in Jerusalem, und zwar beim Apostelkonzil, das muss so gewesen sein, irgendwie um 49. Nachher oder vorher, das können wir nicht mit Sicherheit sagen, treffen wir ihn in Antiochien und darüber hinaus, das ist das Weitere, was wir wissen, ist er so gut wie sicher. Also trotz Häuschen und so weiter ist die Bestreitung des Aufenthaltes Petri in Rom sinnlos, gegen Ende seines Lebens in Rom gewesen. Höchstwahrscheinlich noch nicht, als Paulus Anfang des Jahres 58 den Römerbrief schrieb, denn sonst müsste man ja wirklich erwarten, dass Paulus durch irgendein Gruß, wenn ich muss, bestellt an Petrus. Also in Rom da gewesen und dort den Märtyrertod gestorben. So 54, 55. Was sage ich? 64, 65. Anzeichen eines zweiten römischen Aufenthaltes liegen nicht vor. Vom Schicksal und den Taten. Apostelgeschichte, Taten der Apostel, wie es eigentlich heißt, nicht wahr? Das war ja ein in der antiken Literatur geläufiger Titel, nicht wahr? Deshalb hat die Apostelgeschichte den bekommen, obwohl er ja nicht genau stimmt, weil ja gar nicht von den Taten aller Apostel die Rede ist. Von den Taten, vom Wirken der anderen Urapostel, etwa von Johannes abgesehen, haben wir keine historisch gesicherten Nachrichten. Wohl haben wir aus dem 2. Jahrhundert und später legendäre, romanhafte und oft tendenziös ausgeschmückte Akta, also meinetwegen Taten des Johannes, des Andreas, des Thomas und so weiter, die aber von der Kirche mit gutem Urteil und feinem Geschmack nicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen wurden, also sogenannte apokryphe Schriften sind, die später entstanden sind, als man sich seit dem 2. Jahrhundert in manchen Kreisen der Kirche mit den lügenhaften Berichten der kanonischen Apostelgeschichte nicht mehr zufrieden gab. Es ist aber als wahrscheinlich anzunehmen, dass im Jahre 44, also bei dieser Verfolgung unter Agrippa dem I., auch die übrigen Urapostel Jerusalem verließen und in nicht-jüdischen Gebieten missionierten, also im Dienste der Ausbreitung der Weltkirche. Denn so wird auch verständlich, dass vom Jahre 44 an jedenfalls der Herrenbruder, das heißt der Verwandte Jesu, der selber nicht Apostel war, aber der eine irgendwie Familienchef gewesen sein muss und eine große Rolle spielte, Jesus Christus ist ihm ja auch erschienen, und dass dieser dann zu einer so führenden Rolle in Jerusalem aufsteigt, nämlich also ein Art monarchischer Kirchenleiter dieser hebräischen, dieser Urgemeinde geworden ist. Selber ja ein frommer Jude, ein frommer Beobachter des Gesetzes, sodass die Überlieferung, nicht wahr, angesehen auch bei den Pharisäern war, und die Pharisäer waren sehr unglücklich, als er im Jahre 62 von einem rabiaten hohen Priester, als der ihn töten ließ und vom Tempel herunterstürzten, nicht, weil er gleichzeitig ein frommer Beobachter des Gesetzes war, die Überlieferung sagte, jedem Theologen als leuchtendes Vorbild, der habe Knie gehabt wie ein Kamel von den sieben Wegen, nämlich. Nun, als der folgende dritte, schwerste Schritt, gewichtigste Schritt für die Entwicklung der Weltkirche ist aber zu nennen die um das Jahr 34 erfolgte Berufung des doppelsprachigen Rabbinen und römischen Bürgers Paulus zum Heidenmissionar. Es steht fest, dass außer Paulus und seinem uns bekannten Missionsgehilfe andere unbekannte Missionare am Werke waren, um das Christentum wenigstens in die größeren Städte der damaligen hellenistischen Ökumene zu tragen. Sie wissen, das Christentum geht ja nicht vom Lande aus, sondern von den Großstädten, von den Zentren. Zum Beispiel, wenn ich das nur sagen darf, ist die Christengemeinde der Hauptstadt Rom ohne Zutun des Apostels entstanden. Allem nach auch nicht durch Petrus missioniert worden. Aber es bleibt doch dabei, dass der später vom Auferstandenen zum Apostel berufene Paulus zum überragenden Völkermissionar wurde, dem auch in der nachapostolischen Generation keiner entfernt gleichkam. Als Paulus Anfang des Jahres 58 den Römerbrief schrieb, konnte er auf den wesentlichen Abschluss seines Missionswerkes in der östlichen Reichshälfte zurückblicken und will mit seinem Brief an die römische Christengemeinde die Ausgangsbasis schaffen für seine Spanienmission. Also er lenkt den Blick nach der westlichen Hälfte. Das Missionswerk Pauli, der gleichzeitig neben Johannes der größte Theologe der Urkirche geworden ist, das kann ich hier nicht schildern. Nun, also eben, es sind ja die drei Missionsreisen, die auch so ungefähr geläuft, ist ja auch völlig unwesentlich für die große Linie. Nur seine kirchengeschichtlich bedeutsamste theologische Leistung, die muss hier genannt werden. Und das ist neben der Auseinandersetzung mit der jüdisch-pharisäischen Rechtfertigungslehre, also mit der typisch jüdischen Erlösungslehre, vor allem die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Judaismus, mit dem christlichen Judaismus. Dieser Judaismus war der älteste und gefährlichste Krisenpunkt der Kirche, und zwar speziell der apostolischen Kirche. Im Grunde viel gefährlicher als die bereits um die Mitte des Jahrhunderts einsetzende Auseinandersetzung mit der sogenannten Gnosis und der spätere blutige Konflikt mit dem römischen Kaiserkult, vor allem zu Ende des ersten Jahrhunderts, von dem uns ja das letzte Buch des Neuen Testamentes, die Apokalypse, zeugt, die eben angesichts dieser Situation Märtyrergeist schaffen will und so sehr sagt, der Herr kommt bald und die Bitte ausspricht und tröstet, er kommt bald, nicht wahr? Nämlich die Volloffenbarung des Christus, der erscheinen wird als der Basileus-Ton Basileon und Kyrios-Ton Kyreon, als der König der Könige und der Herr der Herrscher, eben durch die Aufrichtung des Gottesreiches. Das durch die Steinigung des Stephanus und die Vertreibung seiner Gesinnungsgenossen zunächst niedergeschlagene Problem wurde alsbald wieder drückend, als sich heidenchristliche Gemeinde bildeten. Manche engherzigen Judenchristen meinten nun, die Heiden dürften erst getauft werden, wenn sie vorher religiös Juden wären, wie sie es selbstverständlich waren und blieben. Nicht, der Mensch ist konservativ, wie Sie wissen, von Hause aus. Also, dass sie wenigstens diese Heidenchristen bestimmte mosaische Gesetze auf sich nehmen, vor allem die Beschneidung, Speisegebote und Reinheitsvorschriften. Das war, meine Damen und Herren, nicht nur eine für das Leben, für das Zusammenleben praktisch höchst bedeutsame, lebenswichtige Frage. Vor allem in solchen Gemeinden, in denen ja Heidenchristen und Judenchristen zusammen die Agape feierten. Nicht wahr, zusammenleben mussten, wie zum Beispiel in Antiochia, und da ist auch ausgegangen vor allem das Problem, sondern das war eine sehr grundsätzliche Frage. Und Paulus ist es, der die grundsätzliche Bedeutung, natürlich, ihm musste ja vor allem, Heidenvölkermissionar, ihm musste das ja vor allem am Herzen liegen. Paulus hat die grundsätzliche Bedeutung dieser Frage vor allem erkannt und ohne Rücksicht auf Verluste durchgefochten. Hat Christus wirklich die Menschen erlöst, dann kann es zur Erlösung nicht gleichzeitig der Beobachtung des als Heilsweg nun überholten und nur vorbereitenden alttestamentlichen Gesetzes bedürfen. Entweder Christus, die Christusgnade, oder die menschliche Tat, die Gesetzeserfüllung, wie es der Jude bringt. Das war seine Alternative. Und für Paulus war von Anfang an klar, dass die Übernahme des mosaischen Gesetzes den Heiden nicht zur Bedingung für die Teilnahme am messianischen Heil und zum Eintritt eben damit in die Kirche gemacht werden konnte. Im Gegenteil, die Auseinandersetzung mit dem Judaismus ließ Paulus gerade diese einzigartige und absolute Bedeutung der Erlösungstat Christi erkennen und herausarbeiten. Bis hin zur Kirche als dem mystischen Leibe Christi, nicht wahr, wie Heiden und Juden zu einem Menschen zusammenfließen. nach lebhaften und sein Standpunkt siegte auf dem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem, also um das Jahr 49, nach lebhaften Auseinandersetzungen, bei denen sich sicher vor allem, soweit der kurze Bericht des Lukas noch erkennen lässt und vor allem auch der eigene Bericht Pauli im Galaterbrief, nach lebhaften Auseinandersetzungen, bei denen sich vor allem Paulus und Barnabas für die freiheitliche Auffassung einsetzten, traf Petrus entschieden ebenso für die Freiheit der Heidenchristen ein und berief sich hierfür auf den Fall des Cornelius, den Heiden dürfe man nicht das Gesetz auferlegen, weil sie durch die Gnade Jesu Christi selig waren würden. Apostelgeschichte 15, 8 bis folgend. Auf Vorschlag des Jakobus, der als damaliger Leiter der Jerusalemer Gemeinde selbst ein strenger Beobachter des mosaischen Gesetzes war, wie gesagt, wurden nach dem heutigen Bericht der Apostelgeschichte 15, 13 bis 21 bei dieser Gelegenheit mit Rücksicht auf das angeborene religiöse Empfinden der Judenchristen wurden die sogenannten Jakobusklauseln auferlegt. Nämlich, es wurde den Heidenchristen, soweit sie mit Judenchristen zusammenleben und zusammen aßen, der Genuss der den Juden am meisten verhassten Speisen verboten, Genuss von Götzenopferfleisch, Blutgenuss und Genuss von nicht ordentlich geschächteten, ausgebluteten Tieren. Diese sogenannten Jakobusklauseln sind uns im Übrigen in einer doppelten Textform überliefert, um das nur nebenbei anzudeuten. Sie sind also, wie Sie aus dem, was ich eben sagte, schon hören, waren zweifelsohne ursprünglich Speiseverbote, nicht wahr? Eine Speiseregel, nicht wahr? Später, wo das Problem nicht mehr existierte, und das Problem existiert meinetwegen zur Zeit der johannäischen Schriften keine Spur mehr, alles passé, nicht wahr? War eben die Auseinandersetzung mit dem Judentum aus. Nicht das Judentum, die judenchristliche Kirche ist ja faktisch die Jerusalemer Urgemeinde mit der Zerstörung Jerusalems untergegangen und was noch übrig blieb, das lebt weiterhin in Sekten, in sogenannten ebionitischen Sekten. Nicht? Und später, nicht wahr, als das Problem nicht mehr existierte, wurde diese Speiseverordnung anders verstanden, nämlich es wurden aus Apostelgeschichte 15, 20, 29 sittliche Mindestforderungen herausgelesen. Enthaltung von Götzenopfer, Unzucht und Mord. Aber es wird Ihnen ja von vornherein klar sein, dass ja das schon deshalb nicht der ursprüngliche Sinn war, weil ja diese sittlichen Pflichten ja selbstverständliche Pflichten waren für beide Teile, für Judenchristen und Heidenchristen, die immer galten. Nun, wesentlich ist hier nur die Feststellung, durch die erstgenannte prinzipielle Entscheidung des Apostelkonzils hat sich die junge Kirche grundsätzlich vom Boden des Judentums gelöst und Paulus hat seit seines Lebens den Kampf um die Durchführung dieser prinzipiellen Erkenntnis und ihrer praktischen Durchführung geführt. Von der heißen temperamentvollen Kampfschrift des Galaterbriefes bis hin zu seinen ruhigeren Darlegungen im Römerbrief, im umfassendsten Dokument seiner Theologie. Und hat allerhand mitgemacht, dieser Paulus, nicht? Denn diese Judaisten sind ihm überall nachgereist, nicht wahr? Und haben ihm wirklich das Leben sauer gemacht. Und in Galatien waren sie wirklich schon dran, nicht wahr? Die Galater waren schon bereit, den jüdischen Festkalender wieder einzuführen, nicht wahr, und sich beschneiden zu lassen. Daher die scharfe Sprache dort, nicht wahr, ihr Galater. Näht ihr euch, ihr Rindviecher, nicht wahr? Ihr könnt doch nicht, nachdem ihr im Geiste begonnen habt, nicht wahr, nun im Fleische enden. Aber er sagt gleich auch wieder, liebe Kinder, ihr liebt ja nicht wahr. Also schon hier, in dieser mehr äußerlichen Betrachtung der Entwicklung zur Weltkirche, zur umfassenden Heil zur katholischen Kirche, zeigt sich ein wichtiges Gesetz ab, das auch für die gesamte Entwicklung, für die gesamte Entfaltung des Wesens der Kirche und ihres Selbstverständnisses gilt, neben übernatürlichen Kräften das Wirksamwerden natürlicher Ursache und Verhältnisse, das Wirksamwerden geschichtlicher Situationen, die mäeutische Bedeutung der Situation. Das müssen wir uns so klar machen, nicht wahr? Von unserem naiven, vorwissenschaftlichen Verständnis her, dass wir naturgemäß nicht wahr, ich möchte beinahe sagen, von der ersten Klasse her schon mitnehmen, nicht? Wo es ja gar nicht anders möglich ist. Nicht wahr? Da müssen wir, denken wir viel zu wenig, uns die Offenbarung geschichtlich erfolgt, nicht wahr? Die Offenbarung Gottes vom Alten Testament an in Christus und darüber hinaus und die Entfaltung der Offenbarungswirklichkeit in der Kirche, die erfolgt organisch, nicht wahr? Eben immer in der Auseinandersetzung zugleich mit dem der konkreten geschichtlichen Situation. Nun nach diesem Überblick also schreiten wir zur wichtigeren Frage, welche Wesenszüge lässt das historische Phänomen der apostolischen Kirche erkennen? Natürlich beide. Die Kirche als Heilsgemeinde, als die Gemeinschaft der Heilserben und als Heilsorgan, als organisiertes Organ. In der Diskussion ist das eigentlich Kritische natürlich die Frage nach dem organisierten Heilsorgan, die Frage nach der Verfassung, die Frage nach dem Institutionscharakter, die Frage nach den hierarchischen, verfassungsrechtlichen und jurisdiktionellen Elementen. Während also meinetwegen keine große Meinungsverschiedenheit bedeutet, die Entwicklung des inneren Wesens der Kirche. Nicht wahr? Sie wissen, St. Paulus hat entwickelt die Lehre von der Kirche als dem Geheimnis, diesen übernatürlichen Organismus, der, in dem also die Gläubigen, der einzelne Getaufte, aufgrund der Mitteilung des Pneuma, der göttlichen Lebenskraft in der Taufe, engstens mit Christus verbunden ist. Und die mit Christus verbundenen untereinander, nicht wahr? Das hat er entwickelt, nicht wahr? Und zwar in seinen späteren Gefangenschaftsbriefen bis hin zur Formulierung, die Kirche ist der Leib Christi, dessen Haupt Christus ist. Nicht wahr, darüber, konnte natürlich Paulus diese Lehre, mit der er eben nicht wahr zum Ausdruck bringen will, wieso eben die ganze christliche Existenz, diese neue Vollkommenheit, eben ganz und gar abhängig ist, nicht wahr, von der lebendigen, kontinuierlichen, ununterbrochenen Verbindung mit dem lebendig wirkenden Christus, nicht? Diese Lehre, die konnte ja erst entwickelt werden nach Pfingsten, nach Auferstehung und Pfingsten, nicht wahr? Erst da gibt es eine Christusmystik, nicht wahr? Vom verklärten, auferstandenen Christus her und der Geistsendung. Nun also diese Frage will ich mir so bedauerlich, das ist ja nur ein Teil dessen, was man dann etwa, was also nennen kann, so das innere Geheimnis der Kirche und das Kirchenbewusstsein, die will ich mir schenken, um die schwierige Frage, zumal ja auch gute Literatur ohne weiteres jeden Interessenten an diese Frage heranführen kann, das ausgezeichnete Büchlein-Buch meines Lehrers Wickenhauser, die Kirche als mystischer Leib Christi, der Aschendorf erschienen, oder Thaddäus Seuron, ein Franziskaner, nicht wahr? Also das ist weniger ein Problem. Aber die Verfassungselemente. Und da muss ich mir auch auf das Wesentliche beschränken. Und mir geht es vor allem darum, nicht wahr, die großen Linien, die wesentlichen Gesichtspunkte aufzuzeigen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, dieses ganze Problem, Verfassung, oder ich darf einmal so sagen, nicht wahr? Von Hause aus denken wir naturgemäß naiv. Ich auch. Nicht wahr? Wir müssen nicht denken, dass also meinetwegen ein Exeget, dass der braucht ja selber, unser einer braucht ja auch viele Jahre, bis er sich so hineinlebt und also gewissermaßen kindliche Vorstellungen ab, naive Vorstellungen abbaut. nicht wahr? Von naiver Erwartung her, da könnte man vielleicht meinen, ja, nach Pfingsten, da mussten die Apostel erst mal sich zusammensetzen und mal einen Codex Juris Canonici machen. Kanonisches Recht, nicht wahr? Das muss also festgelegt werden, die Kompetenzen. Also, nicht wahr? Von oben herunter vom Papst über Kardinäle, nicht wahr? Was machen wir, wenn Petrus stirbt und so weiter? Und nicht? Und dann die einzelnen Apostel aufgeteilt, nicht wahr? Die sind die Nachfolger der Apostel. Also der eine ist Bischof dann in der Stadt, der andere daher. Nein. So geht das nicht. Also kann es ja gar nicht gehen. Es ist ja zunächst nur eine Gemeinde da, jahrelang, jahrzehntelang. Nicht wahr? Also, und da sind die Apostel alle beisammen. Also können die jetzt nicht schon aufgeteilt sein, etwa im Sinne des späteren Primatial- und Episkopalsystems. Nicht? Schön. Also, nicht? Deshalb, und nun, was da vielleicht auf den ersten Augenblick nicht wahr uns irritiert, dass also gewissermaßen das, was heute das selbstverständliche Ergebnis der Entwicklung ist, dass das nicht schon am Anfang steht. Das ganze Problem der Verfassung der Urkirche verliert seine Schärfen, wenn wir uns klar machen, einige wichtige Faktoren, die von entscheidender Bedeutung sind für den Grad der Entfaltung der als Kirche bezeichneten Offenbarungswirklichkeit und die von Bedeutung sind für die Entfaltung der Erkenntnis ihres Wesens. Diese Faktoren will ich eben nennen. Erstens, das Hauptthema der Verkündigung. Die Apostel hatten, wenn ich etwas plump sagen darf, nach Pfingsten zunächst mal ein ganz andere Probleme und ganz andere Aufgabe, als jetzt eine Verfassung der Kirche auszuarbeiten. Sie denken ja, wie Sie wissen, grundsätzlich christologisch, messianologisch. So dachten Sie schon vorher. Sie erwarteten wirklich von Jesus den Messias. Aber worauf der Herr Direktor gestern schon sehr gut hinwies, noch an den Auferstandenen stellen Sie ja nach Apostelgeschichte 1,6 die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit, ten Basileian, to Israel, da rein, die Herrschaft, für Israel her, also massiv national christianisch. Endgültig erkannten die Apostel erst aus der Sendung des für die Endzeit erwarteten und von Jesus verheißenen Geistes, in welchem Sinne Jesus dieser Messias sein wollte. Erst von daher, nämlich nicht als Erneuerer des irdisch-davidischen Königtums, sondern als Throngenosse Gottes, als Messias von Gott gleicher Herrscherwürde. Aus der Herabkunft und dem Wirken des Geistes, aus der Erfahrung des Pfingstgeistes, schlossen die Apostel endgültig, dass Jesus durch die Auferweckung von den Toten den Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat, dass er also wirklich Messias von Gott gleicher Herrscherwürde geworden ist, im Sinne seiner Voraussage, wie die Petrusrede nach Apostelgeschichte sehr deutlich formuliert, für fromme Ohren manchmal anstößig, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, Kai Kyrion, Kai Christos gemacht hat, zum Christus und Herrn, das heißt zum messianischen Herrscher. Nicht? Und das gehört nun einfach, Herrscherstellung gehört nun einfach zur jüdischen Vorstellung. Also nicht wahr, da erkannten sie, dass die messianische Zeit begonnen hat. Da das zeitgenössische Judentum keinen leidenden Messias kannte, auch aus Jesaja 53 nicht die Gestalt eines für die Sünden der viele leidenden Messias, sühnenden Messias herausgelesen hat, wie es Jesus tat, war der Kreuzestod für jüdisches Denken die restlose Erledigung des messianischen Anspruchs und eben das große Ärgernis, wie Paulus sagt. Deshalb war notwendig, das Hauptthema der kirchengründenden Predigt im jüdischen Raum war notwendig folgendes. Jesus ist nicht als falscher Messias-Prätendent gestorben. Sein Tod hatte vielmehr messianische Heilsbedeutung. Als solchen hat ihn Gott durch die Auferweckung bestätigt, zum Messias von gottgleicher Herrscherwürde eingesetzt, was wir bezeugen. Er hat uns als den von Gott bestimmten Zeugen ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volke, wie es heißt. Weil er durch die Auferstehung die messianische Herrschaft angetreten hat und bereits den Geist als Gabe der Endzeit gesandt hat, ist die Wiederherstellung aller Dinge zu erwarten. Das ist ein selber Ausdruck, wie etwa Gottes Herrschaft, Apostelgeschichte 21, nämlich in Verbindung mit seiner bald kommenden Parousie, seiner Offenbarung in göttlicher Macht und Herrlichkeit, mit der das Gericht verbunden ist. Weil die Auferstehung das Urdatum der apostolischen Heilsgemeinde ist, deshalb haben die in ihrer Mitte hervorragenden Persönlichkeiten, eben die Apostel, ihren heilsgeschichtlichen Rang in erster Linie als Auferstehungszeugen, nicht etwa als Organisatoren der ohnehin ja kleinen neuen Gemeinschaft, wo es noch nicht viel zu organisieren gab. Deshalb ist bei der Wahl eines Ersatzmannes für Judas die Augenzeugenschaft am irdischen Leben Jesu und an seiner Auferstehung die selbstverständliche Voraussetzung. Apostelgeschichte 1,15 bis 20. Damit hängt ein zweiter wichtiger Faktor zusammen, die eigenartige eschatologische Perspektive. Auf der einen Seite sind die Erwartung des alten Bundes, die Endereignisse, in Auferstehung und Geistsendung schon hereingebrochen, erfüllt, also die messianische Zeit angebrochen und die neue Heilsgemeinde, die Kirche, konstituiert sich. Auf der anderen Seite muss sich aber die neue Heilsgemeinde damit abfinden, dass ja dieser Äon noch weiter dauert, dass sie noch in diesem Äon existiert, die Machtoffenbarung des zu Gott erhöhten Messias, also die volle Realisierung der Gottesherrschaft, die Wiederherstellung aller Dinge, also die neue Welt noch aussteht, das Endereignis also gleichzeitig noch Gegenstand der Zukunft, der Erwartung ist. Und diese Spannung, meine Damen und Herren, diese für alles echte Christentum, echte Spannung zwischen dem Schon und dem noch nicht, zwischen der schon erfolgten Erlösung und der noch ausstehenden Erlösung. Die Kirche offiziell und ihre Liturgie hat diese Spannung immer schön festgehalten, nicht wahr? Der Glaube und der Blick auf die Wiederkunft, auf die eigentliche Vollendung der Erlösung. Und wenn ich das in Parenthesen sagen darf, heute bemüht sich darum, ja, die Verkündigung und die Liturgie ja wieder sehr. Wir müssten das ja auch viel mehr, nicht wahr, die Spötter sagen, wenn sie nur auch Erlöster wären, diese Erlösten, man merkt ja nichts davon. Ja, wir müssen da uns darüber klar sein. Die Erlösung ist gewiss grundsätzlich erfolgt. Grundsätzlich sind wir Kinder Gottes. Grundsätzlich besitzen wir schon die neue göttliche Lebenskraft. Und haben aufgrund, es war das Anrecht, Paulus sagt, Arabon, eine Vorauszahlung haben wir schon auf das volle Heil. Aber es ist ja noch nicht vollendet, es ist noch nicht offenbar, nicht? Nicht? Und deshalb ist der Ausblick auf die Wiederkunft und die Parousie und die neue Welt, das ist eben ein wirklich ganz wesentliches Stück des Christen und der christlichen Existenz. Was uns eben grundsätzlich hinaushebt über den nichtgläubigen Menschen, der eben mit dem Weltbankrott und dem Weltuntergang eben auch bankrott macht und untergeht. Und wie gesagt, diese also Spannung zwischen dem schon geschehenen und noch ausstehenden Endereignis ist für das Denken der jungen Kirche, ihr Selbstverständnis, deshalb so bedeutungsvoll, weil die urapostolische Generation, die Parousie Christi, und zwar die ganze apostolische Generation, die Parousie heißt ja nicht eigentlich Wiederkunft, sondern Ankunft, denn der Ausdruck Parousia ist genommen ja auch von dem Erscheinen, von dem Auftreten eines Herrschers, nicht wahr, in einer Stadt, also von der Ankunft Christi zum Weltgericht und zur Weltvollendung. Das hat die ganze apostolische Generation als nahe bevorstehend erwartet. Das ist eine Tatsache. Es gibt im ganzen Neuen Testament nur eine Schrift, in der wirklich der heilige Schriftsteller sich mit Zweifeln auseinandersetzt und auseinandersetzen muss, muss ich sagen, Mensch, ist alles beim Alten geblieben, seitdem die Väter gestorben sind. Gemeint ist die erste Generation, die Apostel, also Zweifeln an der Parousie, an der Wiederkunft entstehen. Und das ist der sogenannte zweite Petrusbrief, der nun allerdings nach der heutigen Stand der Erkenntnis, wie sie auch bei der in der neuen zweiten Auflage der Einleitung von Wickenhauser nachlesen können oder im Regensburger Neuen Testament beim dortigen Bearbeiter Michel von Freising, der ja nicht von Petrus selber geschrieben ist, sondern was öfters vorkommt in den Heiligen Schriften, von dem Alten Testament, denken Sie an St. Salomon, also ein Pseudonym. Und Wickenhauser und wie gesagt noch mehr katholische Exegeten, also rechnen auch nicht einmal ohne weiteres mit einem Sekretär Petri oder einem Apostelschüler, nicht wahr, sondern einem anderen Verfasser. Die ganze ungeheuer hellenistische Diktion und so weiter spielt auch mit einer Rolle. Nun, das tut aber hier nichts zur Sache. Es geht hier nur um die Feststellung, dass tatsächlich die gesamte Generation, oder man darf sagen, die beiden Generationen, die im Neuen Testament zur Sprache kommen, die Parousie als bevorstehend erwartet. Dieser zweite Petrusbrief nebenbei, der wird heute angesetzt so um das Jahr 96, nicht wahr, zu gleicher Zeit, wo etwa Willi Sidache, nicht wahr, wo eben der Glaube an die baldigen, die Naherwartung, nicht wahr, allmählich verschwindet. Nun, ich darf nur so viel sagen, ohne natürlich hier auf die Problematik eingehen zu können. Obwohl Jesus sicher einen relativ konkreten und nahen Termin des Weltendes und seiner Parousie nicht angegeben hat. Das heißt, Jesus hat sicher nicht gesagt, dass die Parousie, das Ende der Welt, werde noch im Laufe seiner Generation, nicht wahr, kommen, nicht? Das spricht schon, weil er ja grundsätzlich, nicht wahr, in einem Wort bei Lukas, es überhaupt die jüdische Frage nach der Zeitbestimmung des Termins und so weiter ablehnt. Also kann darauf nicht eingehen, aber so viel ist sicher. Seine Verkündigung mit dem starken Drängen auf die notwendige Entscheidung der Menschen zwischen Heil und Unheil, zwischen Heil und Gericht, zwischen Gottes Reich und Verdammung. Seine Verkündigung mit dem starken Drängen auf die notwendige Entscheidung der Menschen zwischen Heil und Gericht angesichts der Nahegekommenseins der Gottes Herrschaft hat die Möglichkeit einer baldigen Parousie jedenfalls nicht ausgeschlossen. Man kann etwa vereinfachend sagen, aus dem der drängenden Mahnung Christi, nicht wahr, bereit zu sein, die Chance zu nützen, jetzt ist der Augenblick da, sich zu entscheiden, das ist eben umverstanden worden, zugleich als ein Bald, nicht wahr, was aus dem ganzen Tenor durchaus verständlich ist. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich das noch einfügen darf. Aus diesem Grunde ist es auch absolut sinnlos zu erwarten, dass Jesus in dem Wort Matthäus 16,18 ausdrücklich etwa von Nachfolger gesprochen hätte. Also ausdrücklich etwa gesagt habe, dass nach dem Tode Simons, nicht wahr, selbstverständlich ein anderer in die Petrusfunktion eintritt. So wenig Jesus etwa sagt, und kein einziger protestantischer Theologe nimmt daran Anstoß, bei Missions- und Taufbefehl, geht hinaus in alle Welt, lehret alle Völker und so weiter und so weiter und ich bin bei euch bis zum Ende der Welt, sagt er auch nicht dazu. Und wenn ihr dann einmal merkt, dass ihr abkratzt, nicht wahr, dann sorgt dafür, dass andere eintreten und die Funktion übernehmen, nicht wahr? Hätte das Jesus gesagt, so oder so, entschuldigen Sie, wenn ich etwas deutlich werde, hätte er das gesagt, ja bitte, dann wäre ja dieses ganze Drängen, nicht wahr, dieser ganze prophetisch-eschatologische Schwung, dieses die Menschen vor die Entscheidung stellen, nicht wahr, hingewiesen, naja, wir haben noch Zeit, nicht? Wir haben noch Zeit, uns kann ja noch nichts passieren, nicht? Nach uns, die Sintflut, die andere Generation oder wie viel. Diese lebendige Erwartung der baldigen Parousie noch innerhalb der gegenwärtigen Generation lässt naturgemäß den Blick, und das ist jetzt der wichtige Gesichtspunkt für uns, lässt naturgemäß den Blick vor allem auf die Zukunft richten, also auf die Vollendung des bereits gekommen, also darauf, dass die um die Apostel sich sammelnde Kirche, die Gemeinde, die Glieder der neuen Heilsgemeinde in Bälde von den Nöten dieses Äons befreit werden, voll erlöst werden durch die Wiederherstellung aller Dinge, die vollendete Heilsgemeinde, in der einer erneuerten Welt wird. Von dieser eschatologischen Perspektive her ist gar nicht zu erwarten, dass die Apostel als die Autoritäten der neuen jungen Kirche an die Notwendigkeit der Organisation der Kirche denken, einer Ausarbeitung, dass sie also über die verfassungsmäßige Sicherung dieses soziologischen Gebildes gar schon reflektieren, über die Frage ihrer Sukzession. Meine Damen und Herren, das muss Ihnen jetzt klar werden, diese Notwendigkeit konnte überhaupt nicht, jedenfalls in den ersten Jahrzehnten nicht wahr, wo also gewissermaßen, also wo eben diese Naherwartung so lebendig war, konnte überhaupt nicht ins Bewusstsein treten. Zumal die Apostel, und solange die Apostel als die selbstverständlichen Autoritäten am Leben waren, machen wir uns das doch einmal klar am Verhältnis des Apostels zu seinen Gemeinden, von dem wir ja relativ genaue Kenntnis haben, und das ist eben Paulus. Bis zum heutigen Tage wird von protestantischer Seite, meine Damen, ich will nie polemisieren, aber ich muss eben die Dinge nennen. Und sie werden von der anderen Seite ja genauso genannt. Bis zum heutigen Tage wird von protestantischer Seite eine auffällige Zurückhaltung Pauli in Bezug auf das verfassungsmäßige und rechtliche stark betont. Auch Kampenhausen, der Heidelberger Althistoriker in seinem neuesten Buch über kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. Abgesehen davon, dass das verfassungsmäßige und rechtliche bei Paulus durchaus nicht fehlt, wie wir noch hören, Paulus sogar verdammt energisch kirchenrechtlich werden kann, sodass er bei der Damenwelt mit Recht nicht so besonders wertgeschätzt ist, nicht wahr? Nicht einmal charismatisch begabte Frauen will er haben, nicht in der Kirche reden. Also so, wissen, das ist nicht so schlimm mit dem ausschließlichen Pneumatiker. Im Übrigen ist das Zurücktreten des Verfassungsmäßigen vor allem in seinen Hauptbriefen, bevor er nämlich in den Pastoralbriefen ja seinen baldigen Tod in vor Augen sieht und ja gleichzeitig jedenfalls nicht wahr, zunächst einfach damit rechnet, dass ja auch nach seinem Tod, nicht wahr, die Welt noch weitergeht. Abgesehen davon ist zunächst überhaupt, wie es scheint, Paulus wesentlich ein Mann des Geistes, des Pneuma, von ungewöhnlicher charismatischer Begabung, ein vollkommener Zeuge jener frühesten, von der Fülle des Pneumas überfluteten Zeit, wenn auch mit einem wachen Sinn für die Notwendigkeiten des nüchternen Alltags. Er ist aber von Natur nicht in erster Linie, das darf man sagen, der Mann der verfassungsrechtlich verstandenen Ordnung der Organisation. Das braucht er auch nicht sein, denn er ist zumeist der Gründer der Gemeinden, an die er schreibt, und verfügt dort über die Autorität des Vaters, des geistlichen Vaters, die rechtlich nicht gefasst zu werden braucht, aber ein starkes rechtliches Element innewohnt. Er ist als verantwortungsbewusster Apostel und Vater der einzelnen Gemeinden, hält er ja auch die Zügel fest in der Hand, bleibt mit den Gemeinden in ständiger Verbindung durch wiederholte Besuche, durch Sendung seiner vertrauten Schüler und Mitarbeiter, durch Briefe, in denen er Entscheidungen grundsätzlicher und praktischer Art je nach Bedürfnissen trifft. Er ist sodann wesentlich Missionar und denkt als Missionar. Er will erobern und muss alle Härten vermeiden, obwohl er, wie gesagt, gelegentlich eine harte Autorität zum Tage legen kann, wo es um die Sache geht. Wie vor allem etwa die Korintherbriefe zeigen, auch der Galaterbrief. Er ist Seelsorger, gewohnt zu überreden, sich mit Widerständen und Widerstrebenden im seelsorgerlichen Gespräch auseinanderzusetzen. Schließlich und vor allem erwartet er, wie das ganze Urchristentum, die baldige Parousie und rechnet gar nicht, jedenfalls zunächst nicht, mit der Notwendigkeit der Gemeinde eine dauernde Ordnung schaffen zu müssen. Wie der Paderborner katholische Exeget in einem lichtvollen Aufsatz schreibt, was in Dingen der Auferfassung geschieht, sieht eher wie ein Notbehelf aus, braucht und soll ja auch nichts anderes sein, denn der Herr kommt ja bald. Je länger freilich die Parousie verzieht, das ist die andere Seite dieser eschatologischen Perspektive, je mehr sich die Gemeinden für eine unbestimmte Dauer in dieser konkreten Welt einrichten, im selben Maße muss sich die Kirche selbst mehr als Ziel der bisherigen Heilsgeschichte begreifen lernen, muss sie sich mit den Ordnungen dieser Welt auseinandersetzen. Und Ordnungselemente verfassungsmäßiger oder juristischer Art, die zu Beginn noch nicht deutlich in Erscheinung zu treten brauchen, obwohl sie in den Grundlagen schon da sein können und wie wir sehen tatsächlich da sind, die müssen sich auswirken mit der Zeit. Wenn Gott will, dass die Kirche sich in dieser Welt entfaltet, in der Welt der sich verzögernden Parousie, dann muss Gott auch wollen, dass diese, insoweit es in dieser Welt geschieht, auch nach der Weise geschieht, welche durch die Verfassung dieser Welt geboten ist, also nach den soziologischen Gesetzen, welche die menschliche Ordnung in dieser Welt bestimmen. Wir werden sehen, dass existiert auch, ohne dass zunächst schon differenzierte Vorstellungen von einer kirchlichen Verfassung existieren. Wozu auch? Kuss schreibt, es wird probiert, möglicherweise erfahren, mehr als wir erfahren. Man stellt fest, dass nicht alles wie am Schnürchen geht, dass Rückschläge kommen, dass sich also, wie in allen ähnlichen Situationen es auch sonst Menschen tun, die Gemeinde unsicher, tastend, experimentierend vorwärts bewegt. Obwohl ich, für mich, das schreibt, wie gesagt, der katholische Exeget Kuss in einem Aufsatz in der Tübinger Theologischen Quartalschrift vor 3 Jahren, Jesus und die Kirche, etwas ein bisschen arg stark formuliert, nicht wahr, aber schon ein richtiger Gedanke zum Ausdruck gebracht. Ich würde es etwas nach ehrlicher Überzeugung abschwächen. Nun, als dritter Faktor muss genannt werden, vor allem als Charakteristikum der paulinischen Gemeinden, die Gewalt, die Kräfte des göttlichen Pneuma, also diese Charismen, diese Charismata, diese eindrucksvollen Gnadengeistwirkungen, diese Erlebnisse, die in diesen ersten Frühlingstagen der Kirche das noch Unfertige, Ungeregelte ersetzten und ergänzten. Nur wäre es falsch, meine Damen und Herren, was immer wieder geschieht bis zum heutigen Tage, und das muss man fest betonen, wenn man diese einmalige heilsgeschichtliche Stunde, die große Zeit des Pneuma zum unverrückbaren Maßstab machen will und alles, was nachher kam und nachher kommen musste, abwertet und verwirrt. Es ist falsch, von einer Ablösung der pneumatischen, der ursprünglich pneumatischen Ordnung in der Urkirche durch die institutionelle zu reden. Also, diese pneumatische, charismatische Seite des Gemeinschaftslebens im Gegensatz zur hierarchischen Ordnung als das Ursprüngliche hinzustellen, wenigstens in den paulinischen Gemeinden, wie das gerne geschieht, so dass das eine, das Pneumatische, das Charismatische, also das freie Wirken des Geistes, das Amtliche ausschließt und nur als ein zeitliches Nacheinander zu verstehen sei. Beides, das Institutionelle und das Institutionelle, das Amtliche, das Hierarchische, und das Pneumatische geht vielmehr von Anfang an nebeneinander her. Nein, richtiger muss man formulieren, der Geist, der Christusgeist, hat sich auch das Amt geschaffen. Das Amt ist ja selber Instrument des Geistes. Das Amt des Apostels zählt ja selbst zu den höchsten Geistesgaben, zu den höchsten Gnadengaben, und dominiert nicht etwa erst in der Verfallszeit des Pneumatikertums, in der Verfallszeit der von Gemeinde zu Gemeinde wandelnden Pneumatikern, das dann nach der Didache, erste Hälfte 2. Jahrhundert, einem System von Prüfungen durch die lokalen Kirchenleiter unterworfen wird, sondern dominiert schon bei Paulus. Ich darf nur ganz simpel als Beispiel herausgreifen, 1. Korinther 12, 28 folgender, wo Paulus eine Rangordnung der Charismata, der Gnadengaben gibt und geradezu aufzählt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Das sind offenbar die drei höchsten Charismata, die auch persönlich bezeichnet werden, während die folgenden mit abstrakten Worten, Kräfte, Heilsgaben usw. so hinzugefügt sind. An der Spitze stehen also die Apostel, meine Damen und Herren, mit denen die Urapostel gemeint sind, mit denen denn aber Paulus als ebenso berufener durch den Auferstandenen ebenso zur Seite steht. Also die unbestrittenen Führer und religiösen Autoritäten der Urkirche, also die Träger einer dauernden Amtsgnade. Der Apostolat, meine Damen und Herren, ist die höchste, nämlich, jetzt das ist das Entscheidende, von Christus unmittelbar verliehene und zwar dauernde Geistesgabe, mit allen, auch den eigentlich priesterlichen Vollmachten. Nicht? Nicht wahr? Es gehört ja wesentlich zum Apostolat, das unmittelbar vom Auferstandenen universal gesendet und berufen, beauftragt zu sein. Das heißt ja Apostel, nicht wahr? Ein Charisma, das von jeder menschlichen Vermittlung unabhängig ist, zudem aber vor allem die Weiterleitung der charismatischen amtlichen Vollmachten gehört, wie wir noch sehen. Alle anderen Charismatiker, wie also die nächstfolgenden Propheten und Lehrer, sind als vom Gottesgeist unmittelbar Berufene, die Berufung kann vorübergehend sein oder dauern, beides ist belegt, die sind durch ein besonderes hohes Charisma über die Laien emporgehoben, sind aber als solche Charismatiker den Aposteln nachgeordnet und beuntergeordnet, dem Amt Charisma unter und nachgeordnet. Die Prophetengabe ist dabei im Unterschied zum Charisma der Lehre als eine tiefe übernatürliche Einsicht in die Heilsgeheimnisse, die außergewöhnlicher Belehrung dient, zu verstehen, die das amtliche unterstützende und weitgehend ersetzende Bedeutung des freien Wirkens des Geistes und damit der Geistesgabe soll nun mit diesen letzten Bemerkungen und Feststellungen nicht abgeschwächt werden. Nur muss gegenüber der immer noch nachwirkenden Thomschen Konstruktion, welche erst den ersten Clemensbrief als den Wendepunkt vom Charismat, von der charismatischen zur kirchenrechtlichen Ordnung ansehen möchte, muss schon hier, und zwar auch mit maßgebenden protestantischen Historikern, etwa Karl Holl, festgestellt werden, dass sich auch schon bei Paulus Ordnungselemente mannigfacher Art zeigen, welche die Grundlagen für eine institutionelle Organisation in spät- und nachcharismatischer Zeit festigen konnten. Und Sie verstehen sicher, wenn ich in dem Zusammenhang noch auf eine spezifische Versuchung jedes katholischen und protestantischen Theologen hinweise, die eben vom verschiedenen Kirchenbegriff und der verschiedenen Vorstellung von der Offenbarungsvermittlung herrühren. Der katholische Theologe, der die neutestamentlichen Zeugnisse auf die Verfassung der Urkirche hin prüft, wird nicht nur die Elemente des Amtes, der hierarchischen Verfassung und des Rechts mit besonderer Deutlichkeit sehen, sondern er wird versucht sein, wenigstens der eine oder andere kann das sein, nicht wahr? Es gibt ja keine vorurteilslose Wissenschaft, das ist gar nicht möglich. Nicht? Ich bin ja nun mal in ganz bestimmte Begriffe und Vorstellungen von vornherein hineingeboren. Und vor allem, wenn die noch so affektbetont sind und noch so das Innerste berühren, wie eben die vom Elternhaus, nicht wahr, und mit der Muttermilch gewissermaßen eingesogene Religion, dann besonders. Also, der mag versucht sein, der katholische Theologe, um sich gegen gegenteilige, exzessive, nicht katholische Positionen abzusetzen, diese rechtlichen Elemente im Ganzen der frühesten Kirche, wie sie uns im Neuen Testament entgegentritt, stärker zu betonen als eine gerechte und vorsichtige Beurteilung der historischen Situation zulässt. Also, so von manchen landläufigen Darstellungen der frühesten Verfassungsgeschichte muss man schon sagen, also gut, die machen das ein bisschen zu billig, nicht? Der protestantische Theologe, der urkirchliche Verfassungsverhältnisse vom Blickpunkt seines spezifisch protestantischen, uneingeschränkten Vertrauens auf das freie Walten des Pneuma, des Gottesgeistes sieht, nicht wahr? Für den ja jeder, der Einzelne ja grundsätzlich keine Kirche und kein Lehramt braucht, weil er grundsätzlich, wenn er die Schrift liest, senkrecht vom Gottesgeist erleuchtet und angesprochen wird. Dieser Theologe ist umgekehrt nicht weniger versucht, die Bedeutung des amtlichen, sakralrechtlichen oder schon die Bedeutung von allem, was recht antihierarchische Verfassung im strengen Sinne vorbereitet, zu reduzieren. Erst recht, wenn er darüber hinaus entschlossen ist, dieser protestantische Theologe, ein ganz bestimmtes Verständnis evangelischer Freiheit zum Prinzip zu machen, nämlich als betont antihierarchische Freiheit zur Geltung zu bringen, die eben außer Christus und seinem Wort keinen Gnaden mitverbringt. Das ist die Situation. Wird ihn ja auch menschlich sehr begreiflich machen. Und dazu kommt dann die Gefahr des Anachronismus und das Problem der Terminologie. Die Gefahr des Anachronismus wirkt sich schon in der Problemstellung aus. Wer von vornherein mit den differenzierten späteren Begriffen der Dogmatik und des Kirchenrechts ans Neue Testament herangeht, das tun aber nicht etwa nur katholische Exegeten, sondern viel lieber noch protestantische, um nämlich dann sagen zu können, das steht ja gar nicht drin. Anstatt sich zu fragen, inwieweit sich die prinzipiellen Elemente der späteren entwickelten Verfassung, die Prinzipien in die Anfänge der Kirche zurückverfolgen lassen. Wer das nicht so handelt, ja, der hat leicht feststellen, dass sich diese Begriffe nicht nachweisen lassen. Und deshalb beginnt die Verwirrung bereits schon vielfach mit der Übersetzung, mit der Terminologie. Das muss ich Ihnen zeigen in einem Beispiel. Philipper 1,1 in der Grundadresse. Grüßt Paulus die Heiligen zu Philippi samt ihren Episkopoi kai Diakonoi. Samt ihren Episkopoi und Diakonoi. Wie sind diese Ausdrücke zu übersetzen? Sie wissen, das Wort Episkopos, latinisiert Episkopus, ist in der Kirche technischer Ausdruck geworden für den monarchischen Bischof als Nachfolger im Apostelamt. Diakonos, latinisiert Diakonus, ist technischer Ausdruck geworden zur Bezeichnung eines bestimmten Grades des Klerikerstandes, also des Mannes, der wo die Stola Sorum trägt. Übersetzen wir nun Philipper 1,1 mit Bischöfe und Diakone, nicht wahr? Episkopoi, nicht Episkopoi. Bischöfe ist ja nichts anderes als eine Verhunzung, eine Verdeutschung gewissermaßen des Wortes Episkopus. Übersetzen wir Bischöfe und Diakone, so wäre das falsch. Zumindest irreführend, weil ja da spätere Verhältnisse zurückgetragen werden. Denn es handelt sich noch nicht um solche Amtsgrade im Sinne des späteren Sprachgebrauchs. Episkopos heißt wörtlich und im Profan-Griechischen der Aufseher. Und Diakonos heißt der Diener. Und das kann ein ganz dummer Johann sein. Nun vom Kampen, also in Profanfestitäten, zwar bezeichnen, nicht? Schön. Von Kantenhausen in seinem, unser Heidelberger Kollege, in seinem übrigens sehr instruktiven Buch, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht, der übersetzt nun die Stelle einfach Aufseher und Diener. Also nach dem im profan-griechischen üblichen Sinn. Diese Übersetzung ist ebenso wenig glücklich wie die vorgenannte. Die ist genauso abzulehnen und falsch, nicht wahr, im gewissen Sinne, wie die Übersetzung Bischöfe und Diakone. Weil sie diese deutschen Worte Aufseher und Diener ja viel zu stark vorbestimmt sind und ja das spezifisch Christliche überhaupt nicht wiedergeben. Denn es handelt sich ganz eindeutig was übrigens auch an anderer Stelle Kampenhausen zugibt, um Gemeindeleiter, um Amtspersonen, um Leute, um dieselben Leute, die Paulus an anderer Stelle nennt, Prohistamenoi, Vorgestellte, also Vorsteher. So schwer ja unmöglich es für uns ist, die Kompetenzen dieser Leute, dieser Vorsteher, genau zu bestimmen und abzugrenzen. Vielleicht darf man am besten übersetzen, Vorsteher und Helfer, nicht wahr? Da kommt so, der Sinngehalt am besten zum Ausdruck. Oder Paulus setzt nach Apostelgeschichte 5, 14, 23, wenn ich dieses Beispiel noch sagen darf, in den Gemeinden der ersten Missionsreise, und zwar erst beim zweiten Besuch, Presbyteroi ein. Es besuchen ihn in Milet die Presbyteroi der blühenden Gemeinden von Ephesus, denen er dann sagt, dass der Heilige Geist sie zu Episkopoi bestimmt habe, um die Kirche Gottes zu weiten. Apostelgeschichte 20, 17, 28. Das Wort Presbyteros, das wörtlich heißt der Ältere oder der Älteste. Das kommt schon vom Judentum her, denn die jüdische Synagoge hatte da die Einrichtung des Presbyteriums. Nicht nur in Jerusalem war ein zentrales, hoch angesehenes Gericht, nämlich der Hohe Rat, sondern in jeder größeren Stadt war ein ältestes Kollegium je nach Größe aus 7 oder mehr Ältesten, nicht wahr? Und das ist übergegangen in diese Bezeichnung und in die Urkirche. Also, dieses Wort heißt einfach der Ältere, der Älteste, wird aber später Bezeichnung des Trägers priesterlicher Vollmacht. Denn das deutsche Wort Priester, das ist ja auch wieder eine entwickelt aus Presbyteros, nicht wahr? Wohl schon bei Ignatius von Antiochien, also Anfang des 2. Jahrhunderts, sind die Ausdrücke Episkopos und Presbyteros terminologisch festgelegt, nämlich als Bischof und Priester in unserem Sinne im Prinzip. Aber hier, meine Damen und Herren, bei Paulus und in der Apostelgeschichte sind die beiden Ausdrücke ohne sachlichen Unterschied gebraucht, Vorsteher und Älteste. Ja, es ist überhaupt weniger an einen Amtsnamen gedacht, weniger an zwei verschiedene Amtsgrade, nicht wahr? Sondern überhaupt an die kirchliche Hirtenwirksamkeit, wie meiner mit Recht feststellt. Der Begriff Priester existiert natürlich auch in der alten Welt, natürlich im Judentum. Und, nicht wahr, im Griechischen heißt Priester nicht Presbyteros, sondern Hieros. Hieros, also die Bezeichnung Priester, wird aber im Neuen Testament nirgendwo angewandt auf die Apostel und die Gemeindeleiter der apostolischen Gemeinden. Warum? Sehr einfach. Obwohl priesterliche Vollmachten für diese Jahr vorausgesetzt sind, weil eben das Urchristentum den radikalen großen Unterschied seines Priestertums, nicht wahr, das mit der Eucharistie und dem Priestertum Jesu zu tun hat, zu allem alttestamentlichen Priestertum und dem hellenistischen, heidnischen Priestertum empfunden hat. Das ist der Grund. Als letzten wichtigen Faktor müssen wir dann noch nennen, die heuristische Funktion der geschichtlichen Stunde. Die Not, die Auslegung auch des Kirchengeschehens durch die Notwendigkeiten des Lebens. Also ich meine damit Folgendes kurz. Im Laufe der Zeit müssen sich etwa die Gesetze einer allmählichen Verfestigung der Organisation oder die Gesetze der Entsprechung von Zahl und Organisationsform auswirken. Zusammenhang und Einheit werden in der ersten Zeit zunächst und vor allem durch die Gewalt der ersten Offenbarung begründet und erhalten, aber das ändert sich mit der Zeit. Keime des Zerfalls liegen zum Beispiel in der steigenden Zahl und der damit gegebenen Nivellierung, in den fortgesetzt wachsenden zeitlichen Abstand von den Ursprüngen, im Nachlassen bzw. Verschwinden des charismatischen im spezifischen Sinn. Alles lässt nach mit der Zeit, nicht wahr? diese Begeisterung, freiwillig sein Eigentum zur Verfügung zu stellen, die hat sehr bald nachgelassen, je größer die Masse wird, nicht wahr? Und wir wissen auch spätere höchste kirchliche Kirchenfürsten, nicht wahr? Waren auch keine Verächter, etwa des Privateigentums. Also, in all dem Zurücktreten, in der zunehmenden Reflexion und in der damit verbundenen steigenden Gefahr der Irrlehre, in wachsender Bekämpfung durch verschiedenartige Gegner und anderes mehr, das hat alles gezwungen, ganz automatisch, nicht wahr, die Organisation zu verfestigen. Es wird notwendig, den Zerfall zu steuern, und nun muss das Organisatorische stärker in Erscheinung treten, Ordnungselemente verfassungsmäßiger oder juristischer Art werden in ihrer Lebensnotwendigkeit energischer wirksam und dann auch klar erkannt, obwohl sie von Anfang an bereits da sind. Und eben diese Entwicklung ist im Neuen Testament selber klar erkennbar und gerade auch bei Paulus. Also gerade bei dem Mann, von dem man so gerne behauptet, dass er ja zunächst überhaupt nur an eine pneumatische Ordnung denkt, aber nicht eine hierarchische. Nun aber, meine Damen und Herren, obwohl das natürlich ein wesentlicher Punkt noch wäre, eine Viertelstunde hätte ich, das wäre jetzt also der praktische, ein praktischer, konkreter Nachweis. Es ist absolut einfach unmöglich, Ihnen das zuzumuten. Wenn aber der Herr Direktor mit einverstanden ist, dann würde ich sagen, ob Sie gestatten, nach einer Pause etwa von einer Viertelstunde, dass ich aber jetzt ein Ehrenwort, keine Zeit, dass ich in 15 Minuten eben nun diesen Nachweis im Einzelnen noch kurz führe, also die Verfassung, die Begründung, die Verfassung der Urkirche. Jetzt den einzelnen Nachweis, nachdem wir uns sehr ausführlich klar machten, warum wir nicht allzu viel schon eine gewissermaßen systematische Ausarbeitung dieser Verfassung erwarten können.
Danke sehr herzlich. Ich will sozusagen demokratisch fragen, sollen wir wirklich eine Viertelstunde Pause einlegen oder 5 Minuten? Ich glaube 5 Minuten. Dass wir sagen, in 5 Minuten machen wir weiter und hören dann diesen Rest.
Ich bin nämlich, meine Damen und Herren, gar nicht so unverschämt, wie ich wirke. Ich habe wirkliche Gewissensbisse, dass ich so viel geredet habe. Also, Elemente hierarchischer. Es interessieren uns also hier nur einmal verfassungsrechtlicher Art. Jurisdiktioneller Art, da brauchen wir nur den Korintherbrief aufschlagen, nicht wahr? Meinetwegen den Fall mit dem Blutschänder. Sind von Anfang an da, wenn es auch kaum möglich ist, diese in ein wirklich rundes, geschlossenes System zu bringen. Dürfen wir aus verschiedenen Gründen nicht erwarten. Dabei ergänzen sich monarchische und oligarchische Instanzen stark durch demokratische. Das ist gar kein Zweifel. Kirche ist eine Kunst, bei diesem kleinen familiären Anfang stärker demokratisch wie heute. So also in den Tagen der Jerusalemer Urgemeinde. Es ist die ganze, zunächst noch kleine Schar von 120 Personen zur apostolischen Ersatzwahl und am Pfingstfest versammelt. Zur Wahl der 7 Männer heißt es ausdrücklich, dass die Apostel die Gesamtheit der Jünger einberufen hatten. Apostelgeschichte 2, kann immer die Stelle nicht angeben. Nach der Taufe des Heiden Cornelius rechtfertigt sich Petrus vor der ganzen Jerusalemer Gemeinde, vor allem den Hebräern. Und bei der Beratung der Gesetzesfrage wird wiederholt betont, dass die ganze Gemeinde beteiligt war. Wie auch der Bescheid des Apostelkonzils in der gesamten Gemeinde von Antiochia behandelt wird. Aber, und damit komme ich zur ersten Autorität, die ich vorwegnehme. Eigentlich müsste ich mit Petrus beginnen, aber es ist rein didaktisch besser. Erstens, Die eigentliche Entscheidung geht trotzdem zweifellos von den Aposteln aus. Die Auswahl der 7 Armenpfleger wird zwar von der Gemeindeversammlung getätigt, aber die Apostel legen ihnen unter Gebet die Hände auf. Apostelgeschichte 6,6 bestellen sie. Obwohl auf dem Apostelkonzil die ganze Gemeinde erscheint, beginnt das Schreiben, das nach Antiochia gesandt wird, mit den Worten: Die Apostel und die Presbyter als Brüder den Brüdern und so fort. 15,23. Die leitenden kirchlichen Personen fühlen sich also zwar als Brüder mit den übrigen Gläubigen verbunden, was ja keine Schande ist, nicht? Und heute noch nennt sich ja der Papst Servus, Servorum Dei, Knecht der Knechte Gottes. Aber diese leitenden kirchlichen Personen haben eine besondere Autorität übernatürlicher Würde. Und das wird Vers 28 in den entscheidenden Worten durch den feierlichen Satz ausgedrückt: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das ist die Einleitung für das Dekret. In diesem Zusammenhang wird es auch verständlich, dass eine besondere Spende des Geistes den Aposteln vorbehalten erscheint in der Apostelgeschichte, eben die nachmalige Firmung. Der Zwölferkreis, zunächst die Urapostel also, sind die eigentliche Autorität. Das zeigt auch das Verhältnis des später berufenen Paulus zu den Führern in Jerusalem. So sehr Paulus die Unmittelbarkeit seines Apostolates betont, also Galater 1,1, dass er nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern Jesus Christus und Gott Vater, der ihn von den Toten erweckte, empfangen hat. So entscheidenden Wert legt derselbe Apostel nach Galater darauf, die grundsätzliche Billigung seines Evangeliums durch die Jerusalemer Führer, durch die Altapostel zu erhalten, von denen sich ja auch die Tradition herleitete. Und daher die Auseinandersetzung in der Gesetzesfrage auf dem sogenannten Apostelkonzil und die Betonung Pauli im Galaterbrief 2,9, dass die führenden Apostel ihm zum Abschluss der Beratungen die Rechte der Gemeinschaft gegeben haben. Also er legt Wert auf die Übereinstimmung im Prinzip festzustellen. Zweitens, als die führende Persönlichkeit des Apostelkollegiums erscheint zweifellos von Anfang an, das lässt sich vernünftigerweise nicht bestreiten, im Sinne der unserer Auslegung von Matthäus 16,8 folgende: Petrus. Nicht nur als Wortführer, er ergreift die Initiative und fällt Entscheidungen, auch dort, wo Johannes neben ihm auftritt. Er gibt im Anschluss an die Pfingstpredigt etwa die Weisungen für die Aufnahme in die Heilsgemeinschaft. Er verhängt das Strafgericht über Ananias und Sapphira. Er erhält die übernatürliche Belehrung in der schwierigen Frage nach der Stellung der Heidenchristen zum Gesetz und nimmt den an ihn gewiesenen Heiden Cornelius in die Kirche auf. Er steht unter besonderem göttlichen Schutz von den Zwölfen, als Agrippa sich gerade an ihm als dem der wichtigsten Persönlichkeit der Urgemeinde vergreift und die Christen ohne Unterlass, wie es Apostelgeschichte 12,3 folgende heißt, für ihn beten. Freilich immer als Primus inter pares, wie die Tatsache beweist, dass Petrus und Johannes von den Aposteln nach Samaria gesandt wurden. Diese überragende Autorität des Petrus wird auch von Paulus anerkannt. Galater 1,18 hebt er die Tatsache hervor, dass er mit seinem ersten Besuch als Neubekehrter in Jerusalem den Kephas kennenlernen wollte, den Fels. Auf den berühmten Konflikt in Antiochien, wo Paulus den Petrus entschieden zur Rede stellte, als dieser nämlich mit Rücksicht auf angekommene Jerusalemer die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen abbrach, sich an einen anderen Tisch setzte, nicht wahr? Kann Paulus nur mit Rücksicht auf die einzigartige Bedeutung Petri und seines Beispiels so großen Wert legen. Gerade bei dem hohen Ansehen eines Petrus bot diese widerspruchsvolle Haltung Petri, der eben im Prinzip mit ihm einig war, also die Gleichberechtigung der Heidenchristen ohne Gesetzeserfüllung mit den Judenchristen, was das betrifft. Gerade das war Gefahr für Verwirrung in den heidenchristlichen Kreisen. Und auch protestantische Autoren geben heute zu, und zwar weitgehend, dass diese Auseinandersetzung Pauli mit Petrus keinen, da er diesem ins Angesicht widerstand, Das heißt bei Paulus, ich habe ihm ins Angesicht widerstanden. Passt ja auch zu diesem ungeheuren Temperament. Pauli, keinen grundsätzlichen oder kaum grundsätzlichen Charakter hat. Nicht wahr? Das heißt, dass man daraus nicht schließen kann, Petrus sei für Paulus nicht die überragende führende Autorität. Paulus widerspricht nicht einem Petrus, der anders lehrt, meine Damen und Herren. Er setzt an dieser Stelle nicht etwa sein Evangelium lehrmäßig durch oder rebelliert gar, was man oft für Formulierungen liest, sondern er ruft einen Petrus zur Ordnung, der grundsätzlich mit Paulus einig ist, sind ja völlig einig im Prinzip, nicht wahr? Petrus hat ja auf dem Apostelkonzil, nicht wahr, hat er ja resümiert und ja gerade diese Entscheidung zur Abstimmung gestellt. Er ruft einen Petrus zur Ordnung, der grundsätzlich mit Paulus einig, lediglich gewisse taktische Rücksichten in einem Augenblick in den Vordergrund stellt, indem ein Paulus, der eben immer auf das Grundsätzliche sieht, ein offenes Bekenntnis für das einzig Richtige ansieht. Die ganze Affäre zeigt höchstens, meine Damen und Herren, dass die Hierarchen der apostolischen Zeit noch eine offene Kritik wagen konnten und auch ebenso an höchster Stelle vertrugen, wenn es eben bei der Sache immer nur um die Wahrheit und das Heil der Seele geht und nicht um das Ansehen der Person. Ein evangelischer Theologe hat vor nicht allzu langer Zeit dazu geschrieben, zu dieser Stelle: Die Apostel waren keine eingebildeten protestantischen Konsistorialräte oder empfindliche römische Prälaten. Also, man darf diese Dinge eben nicht übertreiben einer Distanzierung der Autoritäten, wie sie hier nicht wahr bei diesem engen und kleinen Kollegium, nicht wahr, wo man halt noch nicht vom grünen Tisch aus und so weiter feierlich regiert, eben darf man nicht voraussetzen. Richtig ist nun, nicht, dass die Tätigkeit Petri, also mit anderen Worten, es gibt keinen Moment, dass wirklich gegen die überragende Führerbedeutung, die Führerstellung Petri spreche. Richtig ist, dass die Tätigkeit Petri in der Zeit nach dem Apostelkonzil ins Dunkel gehüllt ist. Das heißt, mangels der Quellen kann man historisch, achten Sie bitte auf die Formulierung, nicht positiv belegen, dass und wie Petrus nach 44 die Gesamtkirche leitete, gegen Ende seines Lebens etwa von Rom aus. Es fehlen einfach die Quellen. Man kann vernünftigerweise nur annehmen, er wird in den folgenden Jahren, in denen uns eben nun einmal, mangels der uns gar nicht überraschende, einfach aufgrund der Art überhaupt der Überlieferung, nicht wahr? Wir haben ja keine Kirchengeschichte des apostolischen Zeitalters, dass er, so wie er bisher oberster Leiter der Kirche war, es auch weiter geblieben ist. Jedenfalls, wenn wir es nicht positiv dartun können, sagen wir einmal, dass Petrus von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht nur in Rom war, das geht fest. Nein, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an von Rom aus gegen Ende seines Lebens die Kirche regierte, dann lässt sich ebenso wenig die protestantischerseits meistvertretene und neuestens besonders wieder von Kuhlmann neu aufgelegte These historisch begründen, dass Petrus in der Leitung der Gesamtkirche vom Jerusalemer Jakobus abgelöst worden sei, verdrängt worden sei, sodass er sich als Missionar, als Judenmissionar dünne gemacht habe. Dass also nach dem Weggang Petri von Jerusalem, eben Jerusalem, der Primatialsitz geworden ist und sozusagen Jakobus als universaler Kirchenleiter der Nachfolger Petri. Also Kuhlmann, ein im Übrigen sehr sympathischer und konservativer evangelischer Neutestamentler in Basel, mit dem sich auch persönlich überaus nett korrespondieren und verhandeln lässt. Wir haben schon stundenlang uns über die Probleme auch persönlich unterhalten. Ich habe mich eben da auch mit ihm etwas länger auseinandergesetzt. Wenn ich das nur sagen darf, nicht wahr? Der hat kurz folgende These. Jesus hat in Matthäus 16, 18 wirklich Petrus zum Kirchenleiter eingesetzt. Zum obersten Lehrer und Kirchenleiter. Aber nur für die Tage des Anfangs. Das ist ein Fundament, ein Gründungswort. Nur für die Gründungszeit, nicht wahr? Nämlich gleichzeitig als erster Zeuge der Auferstehung. Und nachdem die Kirche gegründet war, nicht wahr, ist dieser Auftrag gewissermaßen erloschen und hat sich Petrus ganz der Judenmission gewidmet und hat also die Kirchenleitung dem Jakobus überlassen. Nicht? Also wie gesagt, das ist völlig unbeweisbar, nicht im geringsten, im Gegenteil spricht alles dagegen, dass etwa Simon Petrus von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr der Leiter der Universalkirche gewesen wäre. Wichtig ist nun noch hervorzuheben, ein Wort zu den Gemeindeleitern, dass auch Paulus, für dessen Gemeinde das durch Weiterwerden von Pneuma und seine Geistesgaben charakteristisch sind, von seinen ältesten Briefen an Vorsteher in den einzelnen Gemeinden kennt. So schon im ersten Thessalonischer Brief, wo von denen, die euch vorstehen, die Rede ist, nicht wahr, ein Kyrio, also Gemeindeleiter, die anderswo Episkopoi und Diakonoi heißen. Also, es sind noch keine festen, gleichmäßigen Namen und wir sind auch mangelhaft unterrichtet über den konkreten Aufgabenbereich dieser örtlichen Gemeindeleiter. Aber feststeht, dass er solche hat, denn er ist ja nicht immer da. Alles weist darauf hin, dass er in steigendem Maße dieser Aufgabenbereich der lokalen Gemeindeleiter alle inneren und äußeren Notwendigkeiten umfasste, die das innere und äußere Leben der Gemeinde erforderlich machte. Sie sind aber von Paulus den Gemeinden gegeben und ihm durchaus unterstellt. Übersichtlicher ist die Gemeinde bereits organisiert, ich kann keine Einzelheiten anführen, in den sogenannten Pastoralbriefen, also in den letzten Schreiben Pauli nach der Befreiung aus seiner ersten römischen Gefangenschaft, wo er noch einmal nach dem Osten gereist ist, nicht wahr, und in Kreta auf Kreta den Titus als Bischof eingesetzt hat und in Ephesus den Timotheus und aus denen er dann nachher noch einmal schreibt, gewissermaßen das Geistige Testament, diese sogenannten Pastoralbriefe wenden sich an Gemeinden, die sich für eine unbestimmte Dauer in dieser konkreten Welt eingerichtet haben. In dieser Spätzeit wirken bereits eben im Sinne des monarchischen Bischofs Timotheus in Ephesus und Titus in Kreta. Da kann man schon von einem monarchischen Bischof reden, also deren Autorität der Apostel stärkt und die über die einzelnen kirchlichen Vorsteher wirkliche Jurisdiktion ausüben. Es werden als feste Ämter genannt Episkopen, also Vorsteher, Helfer und Älteste. Es gibt auch hier eine feste Form der Amtsübertragung, die Handauflegung durch das Apostel oder das Presbyterium. Sehr charakteristisch ist auch die Sorge um die Parathete des Glaubens, das heißt um die Bewahrung des überlieferten Bestandes des Evangeliums gegenüber der Irrlehre, wofür diese Leute, diese Nachfolger des Apostels, diese von ihm eingesetzten monarchischen Leiter Titus und Timotheus zu sorgen haben. 1 Timotheus 6,20, 2 Timotheus 1,14. Den amtlichen Charakter, um damit zu schließen, weil gerade auch solche Argumenta ad hominem Sie Ihnen vielleicht zu denken geben, weil ich ja nicht exakt wissenschaftlich jetzt im Einzelnen das vorlegen kann. Den amtlichen Charakter der Gemeindeverfassung nach den Pastoralbriefen arbeitet besonders Heinrich Schlier heraus. Also, der überaus begabte Bultmann-Schüler, der ja die letzten 15 Jahre Neutestamentler an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Bonn ist und ja vor 2 Jahren oder wann es war, zur katholischen Kirche konvertierte. Aber, nicht wahr, diesen amtlichen Charakter der Gemeindeverfassung nach den Pastoralbriefen hat er ja schon längst vor Jahren herausgearbeitet, wo er ja selber noch Protestant war. Und welche etwa die Ordnung der Kirche nach den Pastoralbriefen erstmals erschienen in der Festschrift für Gogarten 1948, jetzt auch in dem zusammenfassenden Buch bei Herber erschienen, von Schlier, die Zeit der Kirche. Und ich darf vielleicht auch hinweisen, dass gerade auch diese Beobachtung der stärkeren Entfaltung der hierarchischen Verfassungselemente in den paulinischen Gemeinden, bei dem doch sonst so das Pneumat so wichtig ist, diese Entfaltung bis hin zu den Pastoralbriefen, Schlier das katholische Kirchenprinzip im Neuen Testament entdecken und durch dieses rechtfertigen ließ und seinen Übertritt zur katholischen Kirche nach seinem eigenen Bekenntnis ganz wesentlich entschied. Es ist in der Tat von den Pastoralbriefen nur ein kleiner Schritt zur bedeutsamsten und folgerichtigsten theologischen Leistung des ersten Clemensbriefes. Clemens gilt nach der Überlieferung als der dritte Nachfolger des Petrus, allerdings auf den monarchischen Verfasser, auf die monarchische Verfassung in der Absendergemeinde wird nicht ausdrücklich Bezug genommen in diesem ersten Clemensbrief. Jedenfalls wird hier zum ersten Mal jene von Gott über Christus und die Apostel zu den einzelnen konkreten Vorstehern, Episkopen, Diakonen und so weiter führende Reihe aufgestellt, welche die göttliche Würde und Vollmacht des konkreten Amtes stark hervorhebt. Die Rechtmäßigkeit der Gemeindeleitung wird hier von der legitimen apostolischen Sukzession abhängig gemacht. Und damit, ich will, um einigermaßen Wort zu halten, nun wirklich kein einziges Wort mehr sagen zum inneren Wesen der Kirche, zum Kirchenbewusstsein, und damit ja auch zusammenhängend die etwas andere Stellung des Laien in der Urkirche gegenüber der späteren Kirche mit dem starken Unterschied von Laien und Klerus. Aber wenn etwa darüber mal noch in der Diskussion eine kleine Auskunft gewünscht wird, so dürfen wir das nachholen. Ich habe jedenfalls das große Bedürfnis, Sie Ihnen zu danken, dass Sie so gefolgt sind, dieser nicht immer leichten Kost, und noch einmal ausdrücklich auch Sie um Entschuldigung zu bitten, dass ich Ihnen so zugemutet habe.
Ich glaube, der Dank, lieber Herr Professor, liegt ganz und ausschließlich auf unserer Seite. Und wir sind ja dankbar, dass wir einmal etwas zu hören bekommen haben über die Dinge, die wir im Glauben so nur in Confuso und nebelhaft umschlossen haben und über deren wirkliche Verankerung in den Urkunden des Glaubens wir ja oft so wenig Bescheid wissen. Priester und Laien. Ich glaube, wenn ich ganz kurz zusammenfassen und überleiten soll, so ist uns in dem Vortrag gerade eben doch Folgendes zum Bewusstsein gekommen. Die Kirche aus Griechen und Juden, also aus Heiden und Juden. Die Kirche aus Geist und Amt. Die Kirche, die monarchisch verfasst ist, und die Kirche, in der alle Herren, Herrscher, Könige sind. Die Kirche, die ein Volk ist von Priestern und Königen. Das ist eigentlich das Ergebnis der Entwicklung in der apostolischen Zeit. Die geschichtliche Situation war dabei so, dass sie zunächst im Blick auf die Parousie des Herrn, die als nah erwartet war, es begünstigte, dass die Kirche eine Kirche von Juden und Heiden wurde, dass wirklich der Missionsbefehl ausgeführt wurde bis an die Grenzen der Erde. hinauszutragen, die Botschaft, die Christus gebracht hat, dass aber dieselbe Erwartung der Parousie andererseits der Ausübung und der Ausführung der amtlichen Struktur der Kirche ungünstig war, weil sie eben noch gar nicht notwendig war und noch gar nicht drängend anstand. Und wenn nun sozusagen die Parousie als eine verschobene, als eine noch nicht sofort und für sofort Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts allmählich offenbar wurde, dann hat dies eine günstige Wirkung deswegen, weil die Bereitschaft, die der Christ haben soll, mehr ins Innere sich verlegte, weil sozusagen eine größere Innerlichkeit einerseits des Glaubens und eine stillere Innerlichkeit des Glaubens möglich wurde. Und es hat zum anderen die Folge, dass die Amtlichkeit der Kirche sich umso mehr ausprägte. Und war zunächst die Gefahr da, im pneumatischen Überschwang das Amtliche zu übersehen, so stehen wir vielleicht bis heute noch in der anderen Gefahr, in der amtlichen Struktur, die pneumatische Grundstruktur der Kirche zu übersehen, die doch eben wirklich auch dazu gehört. Und gerade über diese Dinge, die ja mit dem inneren Wesen der Kirche zusammenhängen und mit der Stellung des Laien in der Kirche zusammenhängen, glaube ich, wäre es nicht unangebracht, wenn Sie, meine verehrten Damen und Herren, auch Ihre Fragen aus freiem Antrieb des Geistes freilich stellen wollten. Ich glaube, es sind also zwei Dinge oder drei Dinge, die vor allen Dingen so die Richtung des Fragens bestimmen würden. Einmal eben diese noch wenig berührten Dinge, über die uns Herr Professor gerne Auskunft geben wird. Zum anderen Einzelfragen des Verständnisses und der Erklärung einzelner Schriftstellen, die uns vielleicht nicht klar geworden sind oder wo wir vielleicht andere Meinungen mitbringen, als das, was wir eben gehört haben. So dann aber auch diese letzte Aufgabe, die ich gestern genannt habe, wirklich die Wirklichkeit unseres Glaubens und die Wirklichkeit unseres Kircheseins einzubringen in diese große, ursprünglich gegebene Struktur. Nun aber darf auch ich mit dem Reden aufhören und Sie bitten, mit den Wortmeldungen zu beginnen. Darf ich noch eine Bitte kurz aussprechen? Wer etwas fragt, möge so gut sein und zunächst seinen Namen nennen, da wir ja eine persönliche Gemeinschaft untereinander sind.
Albertus Heidelberg. Ich möchte ein Problem aufgreifen, das gerade an den gestrigen Vortrag anschließt und wo ich glaube, dass es bis jetzt in der Kirche noch keine befriedigende und genügende Antwort darauf gegeben hat, was aber doch jetzt in einer langsam müdiger werdenden Christenheit notwendig ist, nämlich das Problem, wie, in welcher Beziehung, in welcher Verbindung steht der Protestantismus zu uns, zu dem, was wir katholische Kirche nennen, in welcher Verbindung und Beziehung steht er zu Christus. Und wenn wir da die Kirche, die Aussagen der Kirche durchsehen, dann finden wir, dass eigentlich 1854 recht wenig da gesagt wird, denn solche Aussagen wie etwa die Lehrbestimmung für die Jakobiten 1442, da wir sehen, zusammen zu Florenz, ist ja in ihrer Formulierung von einer so harten Lieblosigkeit, muss ich jetzt sagen, dass sie kaum mehr verständlich wird und sicherlich zu keiner Zeit für die Kirche angemessen war. Und erst 1854 beginnt sich dann langsam mit Material und Aussagen zu sammeln, bis dann zur Enzyklika 1943. Und wenn ich die nun richtig verstehe, so sagt sie doch, Leib Christi ist gleich katholische Kirche. Katholische Kirche ist gleichbedeutend mit Leib Christi. Nun kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es außerhalb dem Leibe Christi etwas geben soll, geben kann, das doch noch in einer Beziehung zu Christus steht, in einer Verbindung, die über das, über die natürliche Verbindung hinausgeht, die an sich ja jeder Mensch als Geschöpf zu Gott hat. Und man kann aber doch schlechterdings dem Protestantismus nicht eine Beziehung und Verbindung zu Christus absprechen. Und man kann ihm auch schlechterdings nicht absprechen, dass in ihm der Geist, der Heilige Geist, auf irgendeine Weise wirkkräftig ist. Um das Maßenausmaß brauchen wir uns nicht zu streiten, das ist eine Frage zweiten Ranges. Und nun kann ich aber diese Aussagen, gerade der Aussagen der letzten Jahre, und der Enzyklika von 1943, nicht in Einklang bringen mit
diesem Problem, das sich doch da anbietet und drängt. Also, wenn ich das kurz hier skizzieren darf, wie ich es mir vorstellen würde, abgesehen von der Enzyklika, meiner Ansicht nach widerspricht sie diesem Bild, dann würde ich das so sagen, es gibt Kirche im engeren und Kirche im weiteren Sinne, Leib Christi im engeren und Leib Christi im weiteren Sinne. Also im Wortlaut glaube ich aber nicht.
Als guter Neutestamentler habe ich sie schlecht gelesen. Aber soviel ich weiß, wird unterschieden doch zwischen einer lebendigen oder so ähnlich.
Nein, es ist schon, wenn ich Sie kurz noch bitten darf, das zu sagen. Und dann möchte ich vielleicht von Karl Rahner, von einem Karl Rahnerschen Artikel über die Enzyklika aus etwas dazu sagen.
Also ich möchte das Bild hier noch etwas abschließen. Nicht im engeren Sinne, insofern also eine Kerngruppe sich in der Einheit um das Mark, um das Rückgrat, das Lehramt sammelt und ohne diese Kerngruppe gibt es keine Kirche. Aber um diese Gruppe des Kernes sammeln sich, wenn man da wieder ein anderes Bild anfügen darf, so wie die Ringe des Saturns, die orthodoxen und protestantischen Gemeinschaften, auch die Sektenkirchen, je nach ihrer Entfernung von dieser Kerngruppe, natürlich in einer verblühten Weise, aber doch immerhin noch in einer Beziehung und Verbindung zum Ganzen und mit dem Ganzen. Sodass also eben doch in irgendwie eine Gemeinschaft da ist, die ja durch die Taufe begründet wird. Und die eben nicht unbedingt die totale Einheit des Glaubens voraussetzt, um überhaupt als Wirkkraft da zu sein, sondern eben lediglich die Gemeinschaft der Jesus-Jünger, wie es ja auch einmal im Vortrag gefallen ist. Also etwa hätte ich mir das vorgestellt, aber dem Wortlaute nach, wenn ich die Entwicklung durchlese, in diesem hier in der Punkt, kann ich es nicht ganz in Übereinstimmung bringen. Also das macht mir Schwierigkeiten, weil es doch ganz klar sagt, die katholische Kirche ist nein.
Darf ich dazu kurz Stellung nehmen? Ich tue es aufgrund einer Arbeit, die unser Kurs, die 1952 geweihten, im Jahr 1951 als Seminarkonkursus schreiben musste, mit dem Titel Die Kirchengliedschaft im Lichte der Enzyklika Mystici Corporis, weshalb ich mich auch genötigt sah, mich mit der Enzyklika genau auseinanderzusetzen und auch mit der Literatur, die sich darauf bezog. Die Enzyklika sagt nun tatsächlich, dass in einem exklusiven Sinn die katholische Kirche in ihrer rechtlichen Fassbarkeit Leib Christi sei und dass deswegen ein vollgültiges Glied nur jener ist, der durch die Taufe und durch die Gemeinschaft, die sakramentale Gemeinschaft und durch die jurisdiktionelle Gemeinschaft mit dem Haupt der Kirche und auch mit dem Stellvertreter, dem Oberhaupt, Papst, wirklich zur Kirche im vollen Sinne gehört. Sie redet von toten Gliedern als von jenen, die als Sünder in dieser Kirche drinnen stehen. Aber sie spricht trotzdem ausführlicher als viele frühere Dokumente doch auch von einem Heilsweg der Nicht-Katholiken und bringt sie deswegen auch in eine Beziehung zur Kirche. Und hierüber hat gerade auch Karl Rahner eine wesentliche Arbeit geschrieben. Und es hat sich einigermaßen in der katholischen Theologie durchgesetzt seither, in einem doppelten Sinn von Leib Christi Zugehörigkeit zu sprechen, der vielleicht nicht biblisch korrekt ist, der sich aber nun einmal auf diese Festlegung der Enzyklika bezieht und sie als Bild nimmt, wenn das Bild auch in allem vielleicht nicht ganz schön und glücklich ist, aber das doch im Sachverhalt klärt. Man unterscheidet zwischen einer Gliedschaft an der Kirche und zwischen einer Angliederung an die Kirche. Und man sagt, Glied im vollen Sinn, aus dem vollen Leben können, aus dem Haupt, ist der Katholik, weil er auch in der äußeren, rechtlichen, sichtbaren, inkarnierten Gemeinschaft deutlich drinnen steht, ohne Abstriche. Trotzdem aber ist ein Leben aus der Seele der Kirche, aus dem Heiligen Geist, auch außerhalb dieser äußeren, streng begrenzten Gliedschaft möglich und sie ist eben jenen, die an Christus glauben, im wahren Sinn des Wortes und zumal jenen, die getauft sind, nicht abzusprechen. Sie haben ja gerade auch durch die Taufe und auch durch das Bekenntnis eine selbstleibhaftige Beziehung zur Kirche hin. Sie sind sozusagen in einem embryonalen, in einem vorläufigen Sinn, partizipieren sie an der Kirche. Und ich glaube, das ist eine einigermaßen erlösende und befreiende Antwort, die die Theologie auf dem Gebiet gibt. Und die Enzyklika selber verliert dadurch noch an Schärfe, wenn wir einmal auf das Anliegen schauen, aus dem her überhaupt die ganze Sache verfasst worden ist. Es ist nämlich so, dass dieser Satz eigentlich interpretiert werden sollte, nulla salus extra ecclesiam, kein Heil außerhalb der Kirche. Und es sollte eben gezeigt werden, dass die Kirche zwar das Heil in seiner Gesamtheit zu verwalten hat und dass sie die gültige Instanz des Heiles ist, an der jener nicht ohne weiteres Teil hat, der außerhalb ihrer sichtbaren Gemeinschaft steht. Dass aber die Kirche trotzdem versteht und vermag, indem sie ja die Fülle des Evangeliums, die Fülle der Sakramente und die Fülle der Jurisdiktion besitzt, trotzdem auch das Heil in sich zu bergen, an dem jene teilhaben können, die nicht in der vollen leibhaftigen Gemeinschaft drinnen stehen. Also dieser Satz, nulla salus extra ecclesiam, kein Heil außerhalb der Kirche, sollte festgehalten und zugleich doch vereint werden mit der anderen Situation, dass auch der, der nicht in der Kirche steht, durch das in der Kirche geborgene Heil zum Heil kommen kann. Das ist der Sinn dieser Aussage und der etwas vielwidrigen juristischen Ausgliederung, die hier stattfindet in der Enzyklika. Ich hoffe, dass das einigermaßen darauf Antwort gegeben hat.
Darf ich dazu nur sagen, wo wir sicher auch einverstanden sind. Für einen Paulus existiert natürlich dieses Problem nicht. Also auf diese konkrete Frage finden wir, wie auf viele, viele Fragen, die wir heute haben, keine Antwort.
Es ist zum Beispiel auch interessant, etwa ein Buch zu lesen, wie das von Friedrich Pilgram über die Physiologie der Kirche, diesen Hegelianer des letzten Jahrhunderts, der durch seine Beschäftigung mit Hegel zur Konversion zur katholischen Kirche gekommen ist, was eine an sich für uns erstaunliche und merkwürdige Angelegenheit bedeutet, der ja eine viel weitere und breitere kosmische Auffassung von Leib Christi hat, wie sie auch manche Väter in etwa, glaube ich, bezeugen, nämlich dass der Leib Christi die Gemeinschaft und damit die Kirche, die Gemeinschaft der Schöpfung mit Gott in Christus darstelle. Und es ist so zu verstehen, dass wirklich die ganze Welt in ihrer ganzen Breite zum Reich und Gottes berufen ist, zum Eintritt in das Reich Gottes, dass sozusagen die ganze Schöpfung einbezogen sein soll in dieses eine Heil, diese wirkliche Universalität, dass aber die sichtbare und für diese Zeit allein gültige Darstellung dieser kosmischen Beziehung des Heiles auf alles, was überhaupt ist, in der Kirche und ihrer sichtbaren, auch in Sakrament und Amt ergreifbaren Gestalt sich zeigt. Kirche ist also Repräsentant der prinzipiellen Zuordnung des Heiles in Christus zur ganzen Welt, die dadurch, dass sie in dieser partikularisierenden Welt des Einzelnen steht, notwendigerweise selber vereinzelt ist. Es kann keinen universalen Ausdruck geben in dieser Welt der Einzelheit und Einzelheit, in der wir nun drinnen stehen, in der alles sozusagen nur es selbst ist und gegenständlich gebunden ist. Deswegen ist das, was universal ist, zugleich ein ausschließlicher und exklusiver Gegenstand, durch den aber die Universalität vermittelt sein soll.
Köhler Heidelberg. Ein ganz kurzes Wort zu der Interpretation der Enzyklikan des Gottes. Zum Beispiel Hermann Völkerle schreibt da, dass also die außerhalb der katholischen Kirche Stehenden, und zwar vom Gewissen her Stehenden, dass die also den Sehen und Wünschen nach dazugehören.
Das ist die Berührung.
Ja. Also, dass also sehr wohl nicht einfach gleichzusetzen ist, das kommt das Christenmystikum. Mit der katholischen Kirche. Es ist wohl die katholische Kirche ist wohl die Sichtbarmachung des Leibes Christi, aber der Einzelne gehört seinem Sehen und Wünschen nach zu dieser katholischen Kirche. Nicht als Religionsgemeinschaft, sondern nur von persönlich.
Ex voto, ja. Die Gliedschaft ex voto ist der Terminus technicus der Enzyklika hierfür. Aus dem inneren Votum, aus der inneren Hinwendung zum Heil stehen sie in einer objektiven, sich selbst nicht durchsichtigen und deswegen auch nicht objektiviert sichtbaren Beziehung zur Kirche. Ich überlege mir nun allerdings, da es in wenigen Minuten 12:30 ist, ob wir vielleicht gerade mit dieser Frage die Diskussion jetzt abschließen möchten, um den Vor. Wir können noch 5 Minuten ausnutzen.
Produkte haben.
Herr Hamburg Heidelberg, ja, dazu vielleicht gerade noch eine Bemerkung. Wir müssen den Kreis derer, die zu diesem größeren Kreis als mystischen Leibkräfte gehören, doch wohl aussehen, über die hinaus, die getauft sind. Geht das nicht hervor auch, unter anderem aus dem gleichen Jesu von den Böcken und Schafen, wo er sagt, was ihr den geringsten unter diesen meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn in Australien, im heißesten Australien unter den Maori, in Neuseeland, ein Maori einem anderen etwas Gutes tut, ihn speist, befremdet und ihn besucht, oder ihn besucht, wenn er gefangen ist, dann tut er das Christus nach diesem Wort Christi. Das müssen wir doch unbedingt annehmen. Und so zeigt, geht daraus nicht auch hervor, dass dieser Leib Christi alle Menschen umfasst, in diesem Allgemeinen.
Ich glaube, dass das wohl das Gleichnis in seinem rein exegetischen Sinn überfordert ist, wenn wir an eine Frage, an jene denken, die außerhalb der Gemeinde steht, dass wir aber sachlich durchaus ihren Worten beipflichten müssen, das natürlich in einem sehr viel weiteren Sinn, und eben in dem Sinn einer nicht selbstleibhaftigen, sondern sozusagen nur spirituellen Zugliederung, die ganze Menschheit ja hingeordnet ist auf den Leib Christi. Das ja, wie gerade Karl Rahner wiederum, der dogmatisch ja so überaus führende Mann unserer Tage, in seinen Christusartikeln gezeigt hat, wie ja eigentlich Christus die Idee des Menschen überhaupt ist und wie deswegen der Mensch durch sein Menschsein tatsächlich hingeordnet ist auf Christus, was ja auch der alte Tertullian schon irgendwie mit der Anima Naturale der Christiana in etwa gesagt hat. Wobei natürlich nicht zu verkennen ist, dass rein in der Ordnung des Heiles die Taufe, die der Protestant und der Orthodoxe empfangen hat, schon ein Stück sichtbarer Manifestierung dieses Leibes Christi darstellt, was natürlich das bloße Menschsein noch nicht darstellt, wenngleich der Mensch schon irgendwie am Sakramentum Christi, an dem Geheimnis Christi teilhat, an dem Geist, an der Verfassung des Geistes, die sich im Innersten berührt mit Gott und doch gegenübersteht zu Gott. Dieses führt gerade Karl Rahner, ist also viel zu ausführlich, um das zu berühren und auszuführen in seinem Artikel über Chalkedon, sehr deutlich aus, diese Inordnung des Menschseins als solchen zum Christusgeheimnis.
Es kommt doch auch in Römer, der Kern des Gesetzes ist in die Herz gelegt. Da kommt es doch auch zum Tragen.
Ja. Fein, nicht wahr?
Ja. Vielleicht gerade fragen, ob es noch zu diesem, ob es noch dieses Problem selbst noch einer weiteren Frage bedarf zur Erklärung.
Könnte vielleicht ergänzen, dass Mönner-Roos in seinen Urkunden auch darauf hinweist, auf einmal sieht er sieht zunächst die objektive Kirche, das außerhalb der Kirche kein Heil ist, aber auf der anderen Seite auch, dass diejenigen, die da leben in unüberwindlicher Anerkenntnis der wahren Religion doch nicht vor Christus schuldig werden. Das sind zwei Ebenen, die doch auch wieder hier in diesem komplexen Rahmen spielen.
Dann möchte ich zum Schluss dieser heute morgigen Diskussion darauf hinweisen, dass eine Schrift von Herrn Professor Pöckle vorliegt, der Petrus der Verheißung und Erfüllung, zum Petrusbuch von Oskar Kullmann, erschienen beim Karl Zing Verlag in München zum Preis für 2,50 €. Wir haben uns per Eilpaket 20 Exemplare bestellt. Allerdings sehe ich sie schon in so vieler Hand, dass ich Fräulein Benz fragen muss, ob noch ein Exemplar oder ob noch einige zu haben sind. Ich bitte also, wer Interesse hat, diese Schrift sich zu erwerben, einen Überfall auf Fräulein Benz vorzunehmen und ihr dies dafür auszuhändigen. Ich darf dann die Gelegenheit benutzen, um überhaupt vielleicht noch daran zu erinnern, dass auch hier die Kirche sich aus Geist und Amt zusammensetzt, und um diese amtliche und äußerliche Seite des Ganzen zu begleichen, darf ich Sie an meine Mitarbeiterin Fräulein Benz verweisen. Nun aber, da sich die Uhr halb einer zuneigt, glaube ich, wollen wir für heute Morgen beschließen, um in der Mahlgemeinschaft auch in eine gewisse und nicht unwesentliche Weise Kirche zu sein, um 14:30 aber dann wieder zur abschließenden Diskussion uns zu versammeln. Thank you.
werten Damen und Herren. Ich hoffe nun also, dass der Sturzbach Ihrer Fragen sich über uns ergäußet. Weil aber normalerweise ist jeder Quell, der noch versiegelt ist, eines Staates bedarf, der ihn berührt. So möchte ich vielleicht zunächst mit dem Start einer Frage an Herrn Professor mich wenden, denn ich weiß gleich, dass darauf eine sehr schöne Antwort kommen wird. Und es hat mir bis jetzt leid getan, dass er vielleicht in zu großer Bescheidenheit und in zu großer Rücksicht auf uns und unsere Zeit in Anspruch zu nehmen und diese Sache noch nicht erzählt hat. Er hat mir nämlich vor einiger Zeit im persönlichen Gespräch einmal berichtet und hat inzwischen auch in einem Vortrag vor höchster, wissenschaftlicher Instanz und dort auch dargeboten, wo er eigentlich das Wort Matthäus 16, 18, das Wort von Felix und Petrus, geschichtlich ansetzt im Leben Jesu. Und ohne dass ich nun von ihm verlangen möchte und darf, dass er den ganzen Zusammenhang seines Deutungsversuches uns erläutert, möchte ich doch bitten, dass er uns vielleicht das Ergebnis dieses Deutungsversuches sage. Denn ich glaube, gerade diesen Ort dort zu sehen, wo er ihn selbst sieht, das kann unseren Glauben im besten Sinn des Wortes erbauen.
Es handelt sich dabei natürlich nur um eine Möglichkeit, um eine bloße Hypothese. Ich will nicht einmal Wahrscheinlichkeit sagen, denn es sind ja so viele Situationen im Leben Jesu denkbar, wo Jesus etwa dem Petrus den Namen erklärt, du bist der Fels und so weiter, vielleicht sogar schon bei der Namengebung und so weiter. Denn wir kennen ja nicht die tausend Möglichkeiten, wie es gab an Gelegenheiten, weil wir ja viel zu wenig die Details des Lebens Jesu kennen. Aber eine Möglichkeit wäre, dass es gesprochen ist in der Abendmahlsituation. Nämlich, nicht wahr, im Abendmahl hat Jesus begründet durch die eucharistische Vorwegnahme seiner Lebenshingabe, seines Opferleibes und Opferblutes, durch die Vergießung seines Blutes, hat er begründet den neuen Bund, die neue endgültige Heilsordnung. Und nun, die Bundesstiftung, die hat ja die Konstituierung des dazugehörigen Gottesheilsvolkes zur Folge. Und da wäre an sich denkbar als Situation, dass Jesus dieses, eben in diesem Zusammenhang, wo er von der Bundesstiftung gesprochen hat, nun auch gesprochen hat von seiner Absicht, auf Simon als den Felsen seine Kirche zu bauen, etwa im Zusammenhang, sagen wir, nach dem Wort, das ich zitiert habe schon gestern, Lukas 22, 31 folgender, Simon, Simon, der Satan hat verlangt und so weiter, euch zu lieben, ich aber habe für dich gebetet, du aber stärke deine Brüder. Dass er also diesem Personal und zeitlich begrenzten Auftrag an Simon, der ja zunächst nur einmal für den Jüngerkreis gilt, im Hinblick auf die Situation des Pfingsten, nun anschließt, verheißungsmäßig, den nachfolgenden Dauerauftrag für die Situation nach Pfingsten eben für die dort zu bauende Kirche. Dass dieses Wort also in dieser Situation gesprochen ist, zugleich im Zusammenhang mit der Voraussage der dreimaligen Verleugnung. Denn es fällt doch auf, dass der Auferstandene nach Matthäus die Übertragung des obersten Hirtenamtes verbindet mit der deutlichen Anspielung an diese Situation der letzten Tage, an die dreimalige Verleugnung, nicht wahr? Dass er erst den Petrus Simon rehabilitiert und eben dann die im Abendmahl vor dem Tode und vor der Verleugnung gegebene Verheißung bestätigt eben durch und mit einem anderen Bild, mit dem Auftrag weide meine Schafe, der Einsetzung zum als obersten Hirten. Nämlich, dass dann gewinnt auch das ja ohnehin von der Kritik stark bezweifelte Wort Weide meine Lämmer und weide meine Schafe, weil es noch einmal im Johannesevangelium steht. Nicht wahr? Dann wirkt das auch viel echter und geschichtlicher, wenn eben die psychologische Anknüpfung da ist an dieses kurz zuvor in der Abendmahlsituation vor dem Todestag gesprochene Wort, als wenn er damit nicht wahr einen schon vor Monaten oder einem halben Jahr oder einem Jahr oder wie lang schon gesprochen, mit diesem gesprochenen Wort Matthäus 16, 18 anknüpft. Genügt das schon einmal?
Ich glaube, das ist doch eine sehr interessante Sache. Es ist vielleicht ganz gut, dass man mal die beiden Worte gerade noch auf Erinnerung halber nacheinander nennt, wie sie dann so zusammenstehen. Und man bekommt dadurch, glaube ich, den Eindruck, ja. Simon, ich habe für dich gebetet, ja. Ja. Dass dein Glaube nicht wanke. Ja. Du aber, wenn du dich wieder gefunden hast, stärke deine Brüder und ich sage,
stärke nicht wahr? Auch dann müssen Sie denken, wenn es da heißt, der Satan hat verlangt, euch zu siegen, da ist dann auch viel verständlicher nachher die Verheißung, du bist der Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, nicht wahr? Und die Hadesmächte, vor allem wenn das eben die Todesmächte, entweder also die feindlichen, gottfeindlichen Mächte bedeutet, werden sie nicht überwältigen, nicht wahr? Nachdem vorher auch schon gesagt ist, dass der Satan euch versucht, diese in der kommenden Katastrophe, die auszunützen und um eben den Glauben und der Treue der Jünger, nicht wahr, zu Schanden zu machen, nicht? Es wäre dann in diesem Zusammenhang, wäre auch viel deutlicher zum Ausdruck gebracht, dass eben der Sonderauftrag Simons als Vicarius Christi abgeleitet ist aus dem Mittlertum Christi, nicht wahr?
Das ist nicht der Zusammenglaube des Petrus im Letzten, ist der das trägt, sondern das Beten Jesu
das
für ihn,
das
Eintreten des Jesu vorher, damit auch er dann dieses Befehl der Rollenfunktion einnimmt.
Jawohl.
Man sieht also, dass eine exegetische, aus dem ersten Anblick hin so ketzerisch anmutende Verschiebung eines Wortes in einen anderen Zusammenhang unter Umständen tatsächlich den Glauben erbauen kann und nicht destruiert.
Ja.
Ich sage das mal als deutliches Beispiel, um aller Ängstlichkeit zu begegnen.
Wenn ich bei der Gelegenheit das sagen darf, nicht wahr? Es ist ja so, wenn wir einmal die Evangelien uns angucken. Aber natürlich, das kommt uns erst zum Bewusstsein, wenn wir die drei älteren Evangelien, die ja literarisch gleichartig sind und eine Einheit bilden, wenn wir die in einer sogenannten Synopse zusammenstellen. Das heißt, immer zusammenstellen Matthäus, Markus, Lukas, wo die übereinstimmen und wo sie nicht übereinstimmen. Und dann, eine solche Synopse ist also auch deutsch zu haben, das war eigentlich, wer unterrichtet, wer predigt, der müsste sie haben. Die beste ist Josef Schmidt, Synopse der ersten Evangelien, Gustav Verlag 1949. Und wenn wir da die Evangelien ansehen, dann stellen wir nun einmal fest, ein und dasselbe Jesuswort, ein und dasselbe Wunder, ein und dasselbe Gleichnis, ein und dasselbe Streitgespräch ist bei Lukas, bei Matthäus, sagen wir, in einem viel späteren Stunde eingeordnet als bei Markus und wieder anders als bei Lukas. Und ein und dasselbe Jesuswort ist bei Matthäus mit anderen Worten verbunden als bei Markus. Aber natürlich, aus der verschiedenen Verbindung, dem verschiedenen Kontext, bekommt dann oft auch das einzelne Wort eine verschiedene Nuancierung. Oder ein und dasselbe Wort hat, zweifelsohne dasselbe Wort, hat bei Markus die Formulierung und bei Lukas eine etwas abweichende, obwohl es ganz offenkundig sachlich das gleiche Wort ist, ja, es nicht sogar offenkundig handeln muss, um ein Wort, das in ein und derselben Situation gesprochen ist. Also Beispiel, ein offenkundiges Beispiel. Die Gemeinde ist sich heute darüber einig, dass die Tempelreinigung wirklich nur einmal stattgefunden hat. Aber Johannes stellt die Tempelreinigung an den Anfang seines Evangeliums. Es ist der erste Akt Jesu seines Wirkens in Jerusalem. Übrigens mit einer etwas anderen Sinngebung.
Die Synoptiker, den drei Älteren, angefangen mit Markus, den wir bei allen anderen folgen, denn die übernehmen einfach den Markus-Grundriss und schieben ihren Stoff, ihren Wertstoff, den sie haben, in den Grundriss ein. Die verlegen, dass die Tempelreinigung in die Karwoche, also nach dem Palmsonntag, nicht? Deswegen steht die Frage, bitte, ich darf ich nicht sagen, meinetwegen nur, also bitte, ist nicht einfach, steht so bei Markus, nicht wahr? Also war es so, nicht? Und dann sehe ich völlig ab und so nicht bei Johannes, also war es so. Und da kommt einfach die Frage, ja bitte, was ist jetzt der historische Ort? Wer hat jetzt vom historischen Standpunkt aus das Richtige recht? Nicht wahr? Wir müssen da eben bei von vornherein sagen, die Synoptiker können überhaupt bei gar keiner anderen Gelegenheit die Tempelreinigung ansetzen, weil ja die Synoptiker, die drei älteren Evangelium, nur eine Reise Jesu nach Jerusalem kennen, eben wie zu seinem Todespascha. Deshalb haben sie während Johannes 4, 5 Jerusalem-Reisen kennen. Also sie können es gar nicht anders anbringen. Die Bibel sagt sich aber heute einig, Gründe brauche ich nicht anführen, dass sicher die Synopse das Richtige hat, dass das in die Karwoche gehört, nicht? Oder meinetwegen, weil die Synoptiker erzählen alle gleich die Stillung des Seesturmes. Da handelt sich zwei Personen um ein und dieselbe Begebenheit. Aber der Zusammenhang ist ganz verschieden. Bei Markus ist Jesus im Boot, hat vom Boot aus geredet und gibt im Boot stehen, am See Genezareth den Befehl, hinüberzufahren über den See. Also er ist überhaupt schon im Boot drin, in dem er nachher mit den Jüngern den Sturm erlebt. Er braucht also nicht erst einsteigen. Bei Matthäus ist Jesus am Lande, in Kapernaum, und gibt den Befehl, Schiff bereit zu machen zur Überfahrt. Und zwischendurch fertigt er zwei nachfolgebereite Paare ab, nicht wahr? Also bitte lasst die Toten, ich bin bereit, dir zu folgen, muss aber noch einmal meinen Vater begraben, lasst die Toten ihre Toten begraben und so weiter. Nur aber folgen mir und sagen und noch ähnliche Worte. Und dann steigt er ein und fahrt hinüber. Nicht wahr? Also, da ist er eben nicht von vornherein schon im Boot. Lukas, der gibt überhaupt keine nähere Situation. Der sagt nur einfach, eines Tages fuhr er mit seinen Jüngern über den See. Jetzt muss ich vom historischen Standpunkt aus fragen, ja, wer hat denn da eigentlich recht? Denn historisch kann das nicht alles zugleich wahr sein. Also entweder das eine oder das andere, oder vielleicht gar keines. Also ich meine, vielleicht hat Lukas der Richtige, wenn er sagt, eines Tages, nicht? Und das kommt eben, nicht wahr? So sind wir durch die Unterschiede, in denen die Evangelien selber bieten, durch die sehr verschiedene Anordnung des Stoffes, nicht wahr? Der Einheiten des einzelnen Wortes, des einzelnen Gleichnisses und so weiter, sind wir, ist das eben nicht einfach übermütige Kritik, sondern sind wir eben einfach genötigt, eben nicht von vornherein immer den Zusammenhang, in dem die einzelne Einheit bei meinen Evangelisten begegnet, von vornherein als ursprünglich vorauszusetzen, sondern das zu prüfen. Und das kommt daher, meine Damen und Herren, wenn ich das nur noch sagen darf. Sehen Sie mal, wenn Sie die Evangelien lesen, fällt Ihnen allgemein auf die vielen allgemeinen Orts- und Zeitangaben. Da heißt meistens, und dann ging Jesus an einen Ort, nicht wahr, an einen anderen Ort, an den See, an den See. Mensch, was heißt See? Der See Genezareth hat ja auch viele Punkte, nicht wahr? Wenn ich an Bodensee fahre, dann fahre ich eben nicht einfach an den See, sondern ich fahre nach Überlingen oder nach Gegen oder nach Konstanz oder wohin. Oder auf den Berg, nicht wahr? Oder auf den Berg, was heißt das? Auf einen Berg, nicht wahr? Gut. Woher kommt das? Woher kommt das überhaupt? Dass, wenn wir unsere vier Evangelien vergleichen, diese vier Evangelien nur ein zusammenhangendes, ein Stück haben, ein Berichtstück, in dem ein Ereignis, ein Geschehen, das sich über mehrere Tage erstreckt, einigermaßen zusammenhängend berichtet wird. Nämlich, das ist die Leidens- und die Auferstehungsgeschichte. Während wir sonst nirgends eines zusammenhängend über mehrere Tage sich erstreckenden Berichts haben, in dem alle vier Evangelien übereinstimmen. Sodass man ein Evangelium ja geradezu definieren muss als eine charismatische Schrift, deren Kernstück einen Bericht über das Todesleiden und die Auferstehung Jesu Christi, religiös bedeutsame Fakten, besonders Jesus Worte und Taten, in verschiedener Anordnung und in verschiedener Ausbahnung und Anordnung vorangestellt sind. Ja, das kommt daher, wenn die Apostel und die Apostelschüler nach Pfingsten Jesus als den Messias predigten und verkündeten, dann mussten sie vor allem nachweisen die Heilsbedeutung des Todes Jesu. Das heißt, sie waren gezwungen gewissermaßen im Zusammenhang also das Leidensgeschehen und Auferstehen zu erzählen, nicht wahr? Und daher kommt es, dass in unseren Evangelien, die ja selber nur also hervorgewachsen sind aus dieser lebendigen Christusverkündigung, diese Passions- und Auferstehungsgeschichte der einzig zusammenhängende Bericht ist. Dagegen, wenn die Apostel, also ganz abgesehen von der Frage, wie weit sie selber jetzt im Einzelnen ja noch sagen konnte, an welchen Tagen, welcher Woche, in welchem Monat, an welchem Ort, vor welchen Zuschauern und so weiter das einzelne Wort gesprochen ist und passiert ist. Dann ab, denn sie haben ja nicht Protokoll geführt, kein Tagebuch geschrieben. Nicht wahr? Dazu waren sie schon deshalb imstande, weil ja für sie die Hauptsache ja immer erst noch kam und kommen musste. Jetzt, wenn sie in der Predigt einzelne Worte Jesu verwendeten, Gleichnisse, Lehrgespräche, Wundertaten, nämlich verwendeten, eben, so wie der Prediger heute noch tut, vor allem auch, um eben den Beweis zu bringen für Jesus als Messias und Gottessohn und so weiter, haben die Apostel, die Augen und Ohren Zeugen, nicht immer hinzugefügt, das war an dem Ort dieses Wunder und die Leute waren da und das war die Situation und das war die Frage und so weiter, sondern sie haben einfach eben das einzelne Wort als solches zitiert, das Gleichnis als solches, das Wunder als solches. Und jetzt, als nach dem Tode Petri, der langjährige Gefolgsmann und Schüler Markus, der ja selber gebürtiger Jerusalemer, aber kein Augen- und Ohrenzeuge Jesu war, kein Jünger, als der daran ging, nach dem Tode Jesu, wie es Papias heißt, so gut er sich erinnern konnte, das von Jesus Gesagte und Getane, so wie er es aus der Predigt in Erinnerung hatte, niederzuschreiben. Völlig nicht der Reihe nach, sagt Papias, der muss sich also schon verteidigen gegen mangelnde Reihenfolge, nicht wahr? Da habe er es eben, nicht wahr? Ja, jetzt, meine Damen und Herren, wie soll denn der Mann das Evangelium schreiben? Das Einfachste wäre gewesen, er hätte genau die Worte und Taten Jesu in der protokollarischen, biografischen, exakten Reihenfolge, wie alles gesprochen und getan wurde, eingeordnet hätte. Aber das konnte er ja nicht, das wusste er ja nicht, weil eben Petrus das nicht tat. In der Predigt war das eben auch nicht notwendig. Und so hat er eben eine Ordnung versucht. Und so kommt vielfach unter systematischen Gesichtspunkten. So kommt das also meinetwegen gleich im zweiten Kapitel im Markus-Evangelium 5 Streitgespräche beisammen sind. Wobei eine innere Steigerung erfolgt, nicht wahr? Nicht als ob Jesus so ein Streithammer gewesen wäre und hintereinander nur 5 Streitgespräche, nicht wahr? Aber das passte eben innerlich zusammen, sachlich. Der Mann wusste ja nicht anders, sie unterzubringen. Und im 4. Kapitel lässt er Jesus an einem Tag vom Schiff aus die Genesaret viele Gleichnisse vortragen, die er eben nun einmal berichtet, nicht wahr? Also, da ist Anordnung nach sachlichen Gesichtspunkten, nach Stichwortverbindungen, nicht wahr? Und dann heißt halt deshalb und dann und darauf und an einem Ort, weil eben der gute Evangelist mit bestem Willen das nicht mehr genauer sagen kann, hätte Petrus noch gelebt, hätte er ihn den Augen- und Ohrenzeugen gefragt, nicht wahr? Und die beiden Verfasser der anderen Evangelien, die haben auch keine im Wesentlichen bessere Ordnung geben können, nicht wahr, denn sie haben die Anordnung des Markus übernommen und ihren Stoff da eingefügt, nicht? Und deshalb ist es absolut sachgemäß, meine Damen und Herren, wenn wenn die Kirche heute noch verlesen lässt, einleiten lässt, das Evangelium in jener Zeitsprache zu seinen Jüngern. Genauer kann man nämlich tatsächlich nicht mehr sagen. Entschuldigung, diese Abschweifung. Ich wollte Ihnen da nur zeigen, nicht wahr, wie man eben überall, wo Sie hinkommen, eben auch zum Verstehen der Eigenart dieser Evangelien, die aus der lebendigen Jesusverkündigung hervorgewachsen sind, wie man eben überall immer die zweiten Ursachen, das werden die geschichtlichen Verhältnisse nicht wahr, voraussetzen muss.
Wir haben keine Kommentare. Kann man das denn nun wirklich, also wissenschaftlich, historisch, einfach, frei, konsequent fortsetzen? Sie sagten vorhin an einer Stelle, dass in der Heiligen Schrift nur ein Teil der Gesamtoffenbarungswahrheit niedergeschlagen hat. Bleibt dann nicht als letzte Instanz doch immer als Korrektiv von hinten die das Glaubensbewusstsein der Kirche, das heißt die Tradition? Also mit anderen Worten, kann ich überhaupt mit einem Protestanten, für den die Schrift die einzige Quelle der Offenbarung ist, jetzt heute, überhaupt sprechen, weil ich ja das immer an einem kritischen Punkt sagen kann, ja, jetzt hat sich einfach in der Heiligen Schrift nicht niedergeschlagen, es ist eben in das Glaubensbewusstsein der Kirche eingegangen. Es ist wahr, weil es die Kirche glaubt. Ich kann es in der Heiligen Schrift möglicherweise gar nicht nachweisen. Das ist nur für einen Katholik die letzte Instanz, dann gibt es ja eigentlich gar kein wirkliches Gespräch, wenn ich
ja
mich immer daraufhin zurückziehen kann und in Wirklichkeit dann doch gar keine methodisch exakte Bibel, historische Bibel,
ja,
sein kann, weil ich sprach ja vorhin vor allem von dem psychologischen Vorurteil, dass ich ja doch als ein Wissenschaftler im
ja
Glaubensbewusstsein der Kirche doch aufgewachsen bin. Ich meine, bekommt die Magd denn nicht noch ausdrücklich Anweisungen von der Theologie? Oder kann sie so, wie sie will?
Hier müssen zwei Fragen geschieden werden. Sehen Sie, in diesen Fragen, also der Beurteilung und der literarischen und theologischen Eigenart der Evangelien, aus Entstehung der Jesusüberlieferung, da ist sich evangelische und katholische Exegese völlig einig. Nicht? Also mit anderen Worten, der protestantische Exeget, zumal ja diese Forschungen in erster Linie, wir diese Erkenntnisse in protestantischen Forschungen verdanken und nicht der katholischen, ganz, muss man ganz offen und ehrlich zugeben. Nicht? Der katholische Exeget ist also mit dem katholischen meinetwegen sich einig. Wir können aufgrund der uns also gewissermaßen geretteten Daten vom Leben und Wirken Jesu her, also haben wir nicht genügend Quellen und Angaben, um also eine regelrechte Biografie und Lehren wegen Jesu zu schreiben. Also damit ist nicht jeder Katholik und Protestant einig. Nicht? Der Protestant gibt auch durchaus zu, dass die Schriften des Neuen Testamentes bis zu einem gewissen Grade ein zufälliger Niederschlag sind. Das heißt, er gibt durchaus zu, dass also die Urkirche manches gesagt und noch gepredigt hat oder deutlicher gesagt und geglaubt hat, was jetzt nicht gerade zufällig drin enthalten ist. Also meinetwegen für protestantische Theologen, vor allem in etwa bei Paulus, nicht wahr, in dem für die maßgebenden Vertreter des Christentums. Aber da sagt eben der protestantische Theologe, ja, also nun bitte, es ist nur, für mich ist halt doch dieses Neue Testament die maßgebende Quelle, denn das ist nun einmal und bleibt die älteste, sichere, wirklich fassbare Quelle des urchristlichen Glaubens. Nicht? Also ich meine, da kommen selbstverständlich dann Spannungen im Gespräch. Nicht wahr? Und der katholische Theologe, Entschuldigung, nicht wahr? Der kann aber mit Recht dem Protestanten wieder entgegenhalten. Ja, bitte, die Kirche hat ja schon die Woher kann sagen, woher weiß denn Luther, dass die Schrift des Neuen Testamentes 27 Schriften hat? Woher weiß denn Luther, dass woher hat er denn überhaupt eine heilige Schrift als letzte, als letzte und einzige Autorität? Das weiß ja Luther nur daher, weil ja die Kirche zu Ende des 4. Jahrhunderts erklärt hat, diese 27 Schriften, die sind im Unterschied zu allen anderen inspirierte und darum eigene maßgebende Schriften. Also mit anderen Worten, vom historischen Standpunkt aus gesehen, ist der Katholik zweifelsohne in einer besseren Situation. Nämlich der Protestant, der sich beruft auf, der Protestant kann sich gar nicht berufen auf das Neue Testament als einzige schriftliche Autorität und Glaubensquelle, ohne gleichzeitig implizit das kirchliche Lehramt anzuerkennen. Denn dass diese 27 Schriften heilige Schriften sind und andere nicht, die meinetwegen gerade so orthodox sind, wie der Fee, 12 Apostellehre, Clemensbrief, Ignatius, Briefe, das hat eben keineswegs die Wissenschaft festgestellt, das haben nicht die Theologen der ersten 4 Jahrhunderte an sich festgestellt und erklärt, sondern die Kirche, die lebendige Kirche.
Man könnte vielleicht etwas prononziert folgendermaßen sagen, die Scriptura Lehre des Protestantismus hat den Protestanten gerade im letzten Jahrhundert veranlasst, die Heilige Schrift kritisch zu durchleuchten und wirklich auf dem Weg der Bibelkritik uns zu überrunden und gewisse Dinge zu finden, die wir aus unserer katholischen Sicherheit noch nicht so existenziell notwendig hatten, wie der Protestant, der einfach nur auf die Schrift verwiesen war. Gerade dadurch hat aber der Protestant, der evangelische Theologe, die Bezogenheit des Evangeliums auf die Tradition, auf den lebendigen und vorgängigen Glauben der Gemeinde erkundet und hat somit gerade dieses katholische, das Hineingenommensein der Tradition in die Schrift entdeckt und hat somit einen uns nicht ganz unwertvollen Dienst geleistet für unser katholisches Verständnis. Und umgekehrt können wir heute zum Beispiel auch wieder einen solchen Satz dadurch sagen, in diesem Sinn, verstanden, den Otto Kara in seinem Aufsatz das Petrus am jenseitigen Konfessionen schreibt: In der Tat ist Christus allein die absolute Autorität, sein Wort die Norm für die Kirche wie für den Einzelnen. Sein Wort ist in der Schrift niedergelegt und man kann ruhig sagen, dass die Schrift die ganze Offenbarung enthält, nachdem die apostolische Verkündigung in sie eingegangen ist. Klar? Dass so diese beiden Standpunkte sich aneignen, dass die Sola Scriptura einen vernünftigen Sinn dadurch bekommt, weil sie ja sozusagen der Schwamm ist, der ja die ganze apostolische Verkündigung aufsaugt, und dass wir umgekehrt sagen müssen, ja, die Schrift allein ist gar nichts, denn es ist ja nur aus der Überlieferung zu verstehen. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich durch die Diskussion der Wissenschaften schon ein gutes Stück der Unasanta wesentlich näher gekommen, praktisch. Und ich glaube, dieses Sola Scriptura festhalten als orthodoxen Protestanten ist natürlich etwas anachronistisch.
Heutige Protestantismus ist ja auch eine monotheere Schein. Er anerkennt ja auch bereits die ältesten Glaubenssymbole an, ja. Nicht wahr? Die ältesten Konzilien. Nicht?
Also,
meine
Sie sprachen also jetzt von der Unterbrückung mehr oder weniger in irgendeiner Art durch dieses Konzil der Apokryphen Evangelien. Dann haben wir doch insgesamt 13 Apostel, die in alle Welt hinausgegangen sind. Und letzten Endes hat man doch durch dieses spätere Konzil nur von 2 Aposteln, nämlich von Petrus und Paulus, die Schriften oder die von ihnen mehr oder weniger mit inspirierten Schriften zum alleinigen Glaubenssatz oder zum alleinigen heiligen Schriftsatz der Kirche erwählt. Liegt darin nicht schon eine Auswahl des damalig bekannten Weltkreises, also des römisch-hellenistischen, gegenüber den anderen Weltkreisen, die nicht, vielleicht nicht so entscheidend waren, oder die vielleicht von anderer Seite her, liegt damit nicht schon im Vor hinaus eine Machtstellung des heiligen Petrus vor, die nicht von a priori gegeben
hat? Ich glaube, dass man darauf doch wohl sagen muss, dass erstens einmal die Schriften der Apostel, der anderen Apostel
und einfach nicht erhalten sind. Das ist von einer schriftstellerischen Tätigkeit ja gar nicht die Rede.
Davon wissen wir gar nicht. Wir wissen ja nicht, ob ein Thomas, ob ein Philippus etc. nicht da, ob sie geschrieben haben und was sie geschrieben haben. Gell? Nicht? Jakobus, der Verfasser des Jakobusbriefes, ist nicht ein Apostel, auch heute ganz überwiegend die Auffassung der katholischen Exegeten oder ganze Exegeten schon lange der Ansicht, sondern das ist der Herr Wunder, gell? Nicht der Apostel.
Dr. Werner, ich möchte eine Frage knüpfen zu der Bedeutung der Petrus-Offenbarung für die Stellung Petri. Ich erinnere mich da an Günter Staufer, der in seiner Zeit diese Stellen, gerade Römer 15, so hervorgekehrt hat und gesagt hat, das ist die erste dokumentarisch fassbare über die Tatsache, dass Christus Petrus das erste Maschinen ist und Petrus von daher, jedenfalls von daher, die überragende Stellung schon mal hatte. Und von daher geht er dann weiter und sagt, denn dann klärt sich auch das andere auf und stellt also diesen Anfang, kommt allerdings dann zu Fakten selbst.
Ja, nun, für Schaufer, der darüber in einem Aussatz in der Zeitschrift der Kirchengeschichte geschrieben hat, ist das Wort Petrus Matthäus 16, 18 folgender kein echtes Jesuswort. Er erkennt als geschichtlich, dass Jesus den Petrus Namen gegeben hat und auch die Ersterscheinung des Auferstandenen vor Petrus, aber betrachtet im Übrigen das heutige Petruswort als eine urchristliche Interpretation. Denn
jetzt,
ich war seit 1900 etwa 41, 42. Ja. Ich habe ja schon gesagt, es scheint mir wirklich eine Antinomie zu sein, wenn man anerkennt, Jesus habe ihm den Namen der Fels gegeben, ohne gleichzeitig anzunehmen, dass Jesus auch diese Namensgebung erklärt hat. Und wie gesagt, weitaus die meisten Protestanten halten es auch als ein echtes Jesuswort fest. Natürlich, wenn ich das sagen darf, nicht wahr? Wenn Jesus eben die Absicht ausgesprochen hat, auf Simon als den Felsen seine Kirche zu bauen, also ihn zum Vikarius in einem exzeptionellen Sinne zu machen, dann passt dazu hundertprozentig, dass er diesen Simon auch einer Einzelerscheinung würdig unterehrt. Eine Form der protestantischen Auslegung der Stelle, die eben auch dann der amtlichen, der hierarchischen Auslegung entgeht, ist ja eben wie heute, dass sie sagen, Petrus Simon ist der Fels als der Erstzeuge der Auferstehung. Soweit sie also die unter anderem schon erwähnte Auslegung als Erstbekenner ablehnen, nicht? Als der Erstzeuge der Auferstehung, als erster Offenbarungszeuge, nicht wahr? Damit, das ist der Grund der Auferstehung, der Glaube und die Bezeugung Jesu des Toten als des Auferstandenen, nicht wahr? Also Kuhlmann und so weiter. Aber das steht alles daneben. Kuhlmann will dann. Und das ist sehr, nicht nur Kuhlmann, das ist protestantisch ganz allgemein geläufig, wenn ich Ihnen das sagen darf. Nicht wahr, die Stelle heißt, du bist der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Hades-Tore werden sich nicht überwältigen. Nun, diese Aussage, und die Hades-Tore werden sich nicht überwältigen, die liegen der protestantischen Auslegung auf den Magen, und zwar mit Recht, wenn ich es gerade positiven Wissen sagen darf. Es ist gar keine Zweifel, dass in diesem Wort, wie von Simon als Fels, als qualifiziertes Fundament, die Fundamentfunktion zugesprochen
zugesprochen bekommt, nicht wahr? Nämlich, wir haben ja ein Jesuswort, wenn ich das eben rasch zeigen darf, wenn so etwas wichtig ist. Und geben Sie mir doch einen Augenblick Zeit, ich bin gleich soweit. Professoren sind Leute, die Bücher brauchen, weil sie sonst nichts wissen. Es ist geradezu sichergestellt, dass Jesus seine Kirche, dass er sagen will, ich will bauen meine Kirche auf Simon als Felsengrund, das heißt auf eine qualifizierte Baugrundlage, die eben als solche das Gebäude zusammenhält, absolute Festigkeit und Bestand garantiert. Und zwar ist dieser Sinn des Bildes geradezu sichergestellt durch die eindeutige Erläuterung, die Jesus selber gibt, in dem Gleichniswort Matthäus 7, 24 bis 7, das derselbe Matthäus bezeugt. Nämlich im Gleichniswort Jesu vom klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, nicht wahr? So dass in der palästinensischen Regenzeit Platzregen, Stürme und Überschwemmungen dem Haus nicht anhaben können. Im Unterschied zum Tor, der auf den angeschwemmten Sand gebaut hat, so dass eben das Ganze zusammenfließt. Bitte, da begegnen genau dieselben Ausdrücke. Oikodomen, also Oikodomeo, aus der Welt bauen, dann Eukia und Epithei Petran, aus den Felsen. Nicht wahr? Hier ist also die ganz gedankliche Verknüpfung ganz klar. Weil das Haus auf Fels gebaut ist, ist sein Bestand gesichert. Und zwar nur deshalb, weil es auf das aus dem Fels gebaut ist, nicht wahr? Die haltverleihende Festigkeit des Felsenfundamentes ist hier und dort genau der gemeinsame Vergleichspunkt, wenn natürlich auch das Bild hier und dort eine verschiedene Wahrheit illustriert. Nicht? Und manche protestantische Theologen um gewissermaßen diese authentische Interpretation des Bildes vom Bauen auf den Felsen zu entkräftigen, wir heben jetzt darauf ab, dass ja das Bild an beiden Stellen und verschiedenen Gedanken illustriert, und zwar um die Beweiskraft. Dann kommt eine, darf ich eine zweite Parallele nennen, die rabbinische Parallele aus einem rabbinischen Midrash, wo Abraham von Yahweh als Fels bezeichnet wird, als Felsenfundament, und zwar im Unterschied zu den vorflüchtlichen Wassersümpfen, also zu unbebaubaren, bodenlosen Wassersümpfen, auf die Yahweh nicht bauen kann. Und Abraham ist der Fels, nicht wahr? Abraham als Stammvater des israelischen Volkes, auf das Yahweh die Welt baut. Sehen Sie, da kommt überall immer auf das Festigkeit bietende Fundament an, nicht wahr? Aber damit dass Simon etwa Christusbekenner ist oder Auferstehungszeuge, ist ja die Festigkeit und die Einheit, nicht wahr, des Gebäudes ja absolut noch nicht garantiert, nicht? Und der dritte Grund, warum eben diese Felsenfundamentfunktion gemeint ist, ist eben die Aussage, und die Pforten des Hades, die Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Der unmittelbare Sinn ist selbstverständlich, ist zweifelsohne, so, da müsste eigentlich das Kai als Waffkonstitutivum übersetzen, so dass die Todesmächte oder Satansmächte sie nicht überwältigen, nämlich weil sie auf ein qualifiziertes Fundament gebaut ist. Das ist der logische Sinn. Und da geht die ganze moderne protestantische Exegese hin, um diesen Gedanken zu entgehen. Sobald sie nämlich anerkennen, dass hier gesagt ist, die Kirche werde gebaut auf Simon als qualifiziertes Festigkeit, Bestand, Einheit, Unerschütterlichkeit gewährendes Fundament, dann ist aus. Denn dann liegt es in der Konsequenz natürlich, also das Petrusamt. Und deshalb sagen die protestantischen Exegeten, das Wort und die Hadespforten werden sie nicht überwältigen. Das habe überhaupt nichts zu tun mit dem Vorausgehenden. Sie nehmen das völlig selbstständig und legen dann das so aus. Die Kirche wird nicht untergehen, weil sie von Christus gebaut ist. Weil Christus der Chef ist oder so ähnlich, nicht wahr? Also, damit sie das lösen von der Fundamentfunktion. Oder auch in vielen Auslegungen, auch jetzt neuerdings bei Kuhlmann, sie sagen, in diesem Satz, und die Hadesporten werden sie nicht überwältigen, Hadesporten, also im Sinn von Todesporten, da sei der Kirche, und damit Kirche, das bedeutet der Gesamtheit der Gläubigen, sei die Auferstehung garantiert. Es sei garantiert, dass die Teilnahme der Kirche, das heißt der Gläubigen, an der Auferstehung, nicht wahr? An der Überwindung des Todes ist, nicht wahr? Sei eben die Kirche dessen, der den Hades aufbrach und so weiter. Petrus habe einen Bau getragen, der eben der Kirche, die in die Funktion des todbesiegenden Christus eintrete, der den Sieg über den Tod bedeute, nicht? Und das ist völlig undiskutabel. Und zwar schon aus dem einfachen Grunde, nicht wahr? Katischio heißt überwältigen, den Sieg davon tragen. Und hier an der Stelle ist eben nicht die Rede von einem Überwältigtwerden der Hadesmacht, der Todesmacht, durch die Kirche. Es ist nicht gesagt, dass die Kirche, wenn man das also einfach, dass sie, einfach die Kirche gleich Gläubige gesetzt, dass die den Tod überwinden werden. Also es ist nicht davon die Rede, dass die auf Petrus als den ersten Auferstehungszeugen gegründete Kirche in die todbringende Funktion Jesu eintrete, an der Auferstehungsmacht Jesu teilhabe, sondern es ist gesagt umgekehrt, dass die Todesmacht, die Hadesporten, nie die Oberhand gewinnen über die Kirche, wenn sie davon tragen. Ist das nicht etwas ganz anderes? Wenn also Kuhlmann und diese Ergebung recht hätte, dann müsste da stehen, entweder, und sie wird die Pforten des Hades überwältigen, die Kirche als Gesamtheit der Gläubigen wird die Todesmacht überwältigen, eben durch die Teilnahme an der Auferstehung Jesu. Oder es müsste da stehen, und die Pforten des Hades werden von ihr überwältigt werden, von der Kirche, von den Gläubigen. Aber das steht eben nicht da. Also, nur Kleinigkeit nebenbei. Weil im Übrigen Kuhlmann legt dann weiter aus. Hier will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, das bedeutet dann, du hast die Macht, den Zugang zu geben in das Reich der Auferstehung. Nicht? Das ist alles reine Fantasie, nicht berechtigt, nicht exegetisch, nicht wahr? Die Schlüsselgewalt, die Macht, die Vollmacht, den Zugang zum Himmelreich, zum Gottesreich zu geben, Gottesreich hier einzuschränken, einfach auf Auferstehung. Und Auferstehung ist hier überhaupt nicht die Rede, nicht wahr? Die ist nur eingeführt im Gedanke der Auferstehung durch die absolut unbeweisbare und sicher falsche Behauptung, Simon sei also der Fels in seiner Eigenschaft als erster Auferstehungszeuge. Ich finde das nur im Zusammenhang damit der Auferstehung. Auch nicht nur wirklich Gedanken, was da drin ist.
Ja, Konrad aus Heidelberg, meine Frage ist nun allerdings ganz anderer Art. Der Herr Professor hat heute selbst gesagt, dass in den Linien, um das Selbstbewusstsein der Urkirche einzubringen, jetzt noch viele zu sagen wäre über die Stellung des Laien in der Kirche. Und vielleicht darf ich zumindest so etwas fragen über die Stellung der Frau in der Urkirche. Wenn wir so einen ausgezeichneten Exegeten da haben, dann möchte ich dieses mein Hauptanliegen ganz ungeschoren hinwerfen. Es ist doch, um ein Frage zu durchziehen, darf ich also einiges vorausschicken. Es ist doch sicherlich so, dass der Einfluss des Christentums in das die damalige Welt des Judentums und des Griechentums eine Wendung in der Stellung zur Frau brachte. Christus selbst schockierte seine Umwelt sehr häufig mit einem klar dargelegten Wandel in der Haltung zur Frau. Wir denken nur, er sprach mit der Frau am Jakobsbrunnen, er verzieh der Ehebrecherin, er machte sogar eine Frau zur Botin in seiner Auferstehung und so weiter. Alles unerhörte Dinge in der damaligen Zeit. Die Urkirche hat dann auch diesen Wandel zur Stellung der Frau zum Teil mitvollzogen. Zumindest wissen wir, dass bei den Agapefeiern der Kirchen die Frauen mit den Männern an gleichen Tischen saßen, während ja im Judentum es den Frauen niemals möglich gewesen wäre, in gleichen Gebeträumen zu verweilen. Sie mussten in Nebenräumen oder auf Emporen und so weiter Platz nehmen. Ebenso hat man auch der Frau von Anfang an gestattet, sie in der christlichen Lehre zu unterweisen, während die Rabbine es unter ihrer Würde fanden, Mädchen zu unterrichten. Paulus hat aber dann eine meines Erachtens sehr zwiespältige Haltung zur Frau eingenommen. Wir merken zwar, dass von seiner zweiten Reise an, wo er mit Christus in Berührung kommt, seine Stellung zur Frau freundlicher wird. In 1. Korinther 11,5 erlaubt er ihr sogar, wenn ich es so verstehe, die Stelle, und Sie können mich ja korrigieren, die charismatische Rede beim Gottesdienst, wenngleich er sie von der eigentlichen Wortverkündigung ausdrücklich aussperrt, in 1. Korinther 14, 34, wo er sagt, es steht ihr nicht zu reden.
Anton Vögtle, geboren am 17.12.1910 in Vilsingen, Hohenzollern, als Sohn eines Schmieds, gestorben am 17.03.1996 in Freiburg im Breisgau, war von 1951 bis 1979 Ordinarius für die Exegese des Neuen Testaments an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Nach seinem Studium der Theologie in Freiburg wurde er 1935 zum Dr. Theol promoviert, empfing 1936 die Priesterweihe und war zunächst seelsorgerisch tätig. Mit seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 1949 über die Menschensohn-Thematik, der Menschensohn, Versuch einer Kritik und Deutung, fand er sein Lebensthema. Im Jahr 1951 folgte Vögtle einem Ruf an die Theologische Fakultät der Universität Trier, die er aber noch in demselben Jahr wieder verließ, um eine ordentliche Professur an der Universität Freiburg anzunehmen. Die Festschrift zu seinem 65. Geburtstag trägt dementsprechend den Titel »Jesus und der Menschensohn«. Und auch noch nach seiner Emeritierung im Jahr 1979 veröffentlichte er 1994 die Studie »Die Gretchenfrage des Menschensohnproblems, Bilanz und Perspektive« in der Reihe »Questiones Disputatae«. Zu grundlegenden neutestamentlichen Themen legte Vögtle auch Veröffentlichungen für eine weitere Leserschaft vor. Das thematische Spektrum der Arbeiten Vögtles umfasste gesamte neutestamentliche Exegese, angefangen von Einleitungsfragen bis hin zur Auslegung des letzten Buches des Neuen Testaments, der Johannesapokalypse. Vögtle gilt als einer der maßgeblichen Wegbereiter für den Durchbruch der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie. Anton Vögtle war im Jahr 1958-59 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität. Einen Ruf an die Universität Bonn lehnte er 1965 ab. 1966 wurde Vögtle zum päpstlichen Hausprälaten, 1967 zum päpstlichen Konsultor, 1973 zum Ehrendomkapitular, 1981 zum Ehrendomherr in Freiburg ernannt. Er war als erster katholischer Exeget sowohl seit 1972 Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften als auch Mitglied der Studiorum Novi Testamenti Societas. Schließlich war Vögtle von 1973 bis 1985 auch Vorsitzender des katholischen Bibelwerks. Sein Heimatort Vilsingen ernannte ihn im Jahr 1973 zum Ehrenbürger. Vögtle war auf Tagungen der Katholischen Akademie über Jahrzehnte hinweg ein häufig geladener Gast und Referent, sodass in der Sammlung der Katholischen Akademie mehrere Originalreden überliefert sind. Im September 2007 publizierte die Universitätsbibliothek Freiburg Vögtles Rede über die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums aus dem Jahr 1971. Im Januar 2011 seine Überlegungen über Wesen und Werden der Evangelien aus dem Jahr 1963 und im November 2013 seine Rede »Die Kirche als Intention, Verheißung und Stiftung Jesu«. Mit der im April 2014 veröffentlichten zweiten auf der Tagung am 13. und 14. April 1957 gehaltenen Rede wird ein weiteres frühes Tondokument einer Rede Vögtles vorgelegt.